Unterhaltung hier aus dem Airport Hilton in München mit wirklich gut gelauntem Publikum. Wir haben eine Menge Themen mitgebracht und da fliegen wir kurz durch. Musiala war es mal wieder beim FC Bayern, der für die Entscheidung gesorgt hat. Er sorgt für den Sieg gegen Heidenheim mit 2 Toren und dann kommen schon wieder große Vergleiche. Deswegen sagen wir umstrittener Vergleich. Super Joker Musiala wie Messi und Ronaldo. Und der DFB hat sich entschieden, sich für die WM in Saudi-Arabien 2034 zu entscheiden. Und auch das ist natürlich umstritten, eine umstrittene Entscheidung. Der DFB stimmt für Saudi-Arabien. Auch das ein Thema bei uns. Und ein weiteres, das Topspiel von gestern Abend zwischen den beiden Borussias, zwischen Mönchengladbach und Dortmund. 1:1 mit vielen, vielen strittigen Szenen. Da fühlten sich die einen benachteiligt, dann die anderen. Wir sagen, es war ein umstrittenes Topspiel. Handfaul rot, Elfmeter, Fragezeichen. Das besprechen wir alles in der Sendung, unter anderem mit meinem ersten Gast. Er ist der Geschäftsführer Sport bei Borussia Mönchengladbach. Begrüßen Sie recht herzlich Roland Wirkus. Da kommt er, Mario von Adel und Band, begleiten ihn musikalisch. Roland, grüße dich. Hallo. Morgen. 1:1 gestern, mit dem du, mit dem ihr leben könnt? Oder wie fällt das Fazit aus nach einer kurzen Nacht?
Ja, ich würde sagen, wir können deutlich besser damit leben als Borussia Dortmund. Deswegen sind wir zufrieden. Es war nicht alles gut, was wir gut gemacht haben. Wir haben gut verteidigt. Aber im Endeffekt ist das 1:1 ein gerechtes Ergebnis.
Es gibt trotzdem eine ganze Menge über dieses Spiel zu sprechen, über Borussia Mönchengladbach zu sprechen. Machen wir gleich mit dir und mit unserer Runde. Und ich möchte Ihnen unsere weiteren Gäste vorstellen. Er war sowohl mit Gladbach erfolgreich als auch mit Dortmund. Mit Gladbach Pokalsieger mehrfach und mit Dortmund Meister und Champions League-Sieger ist Heiko Herrlich. Hallo. Dann ein regelmäßiger Gast bei uns, mittlerweile freier Journalist. Hier ist Carlo Wild. Guten Morgen, Carlo. Sie kennen ihn von Sky. Hier ist der freie Journalist Jens Westen. Hallo Jens, grüß dich. Schön, dass du da bist im Doppelpass. Und wir begrüßen natürlich auch recht herzlich unseren Dopa-Experten. Hier ist Stefan Effenberg. Wow. Das ist Rückenwind, auch für dich nehme ich mal an. Ich begrüße recht herzlich meine Kollegin Ruth Hofmann. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Das Publikum ist gut drauf, aber Stefan Effenberg ist nicht zu toppen in der Hinsicht. Bei mir gibt es wie immer die Frage der Woche. Die dreht sich um Borussia Mönchengladbach. Wann kommen die Fohlen mal wieder aus dem Mittelmaß raus? 2020, da haben sie mit Platz 4 die Champions League erreicht. Zuvor eigentlich auch immer obere Tabellenränge. Aber dann ging es irgendwie hinab ins Niemandsland der Tabelle. Und letzte Saison haben sie mit Mühe Platz 14 erreicht. Aktuell stehen sie auf Platz 11. Es sind aber tatsächlich nur 2 Punkte bis Platz 6. Und der Abstand, also das Polster auf den Abstiegsrelegationsplatz ist schon ziemlich groß. Sie haben sich gefestigt und wir wollen wissen, wo kann es hingehen? Schafft es Gladbach, sich für Europa zu qualifizieren? Sagen Sie ja, die Fohlen schaffen es in dieser Saison oder nein, die Mannschaft ist zu schwach für Europa. Also machen Sie gerne wieder mit, rufen Sie an und nennen Sie uns Ihre Meinung zur Frage der Woche. Dankeschön.
Ich lasse ihn da mal noch raus für einen Moment. Sprechen wir ja später drüber, über die Ziele von Borussia Mönchengladbach. Aber es läuft ja auch die Jahreshauptversammlung beim FC Bayern München. Ich glaube, um 10 Uhr ging es los. Unser Reporter Stefan Kumberger ist in der Halle. Und wir sagen einmal herzlich willkommen. Schönen guten Morgen, Stefan.
Guten Morgen.
Stefan, es wurden ja Rekordzahlen angekündigt vom Präsidenten, von Herbert Heiner. Hat der schon gesprochen und diese Zahlen verkündet? Erzähl uns, was bisher passiert ist.
Nein, noch nicht. Aktuell spricht er, aber das hat jetzt gerade den präsidialen Touch, denn es geht um Danksagungen, es geht um die erfolgreiche Arbeit im Vereinsleben, da geht es um Schafdruckturniere und Co. Was aber bemerkenswert war, ist, dass Herbert Heiner schon Rekorde versprochen hat. Und er hat auch gesagt, wir müssen jetzt wieder in die Spur kommen. Wir müssen jetzt Meister werden, weil Uli Hoeneß hat das Ganze ja schon angekündigt. Und er hat auch gesagt, wenn jemand diesen Rekord von 11 deutschen Meisterschaften in Folge nochmal brechen kann, dann ist es der FC Bayern. Also eine kleine Kampfansage an die Liga.
Okay, das ist ja auch nicht anders zu erwarten. Das sind ja bei diesen Jahreshauptversammlungen immer vollmundige Worte, die man da benutzt. Was ist alles noch auf der Tagesordnung? Was ist noch zu erwarten im Verlauf dieser Veranstaltung?
Also zunächst erstmal, was ist nicht zu erwarten? Nämlich ein Besuch der Spieler, die trainieren, nämlich gerade Vincent Kompany ist auch nicht da. Das war in den letzten Jahren, gehörte das immer zum guten Ton. Was wir erwarten dürfen, ist viel Harmonie. Es gibt keine Neuwahlen, aber ein Überraschungseffekt dürfte immer das Thema Wortmeldungen der Fans sein. Da gab es ja in den letzten Jahren gerne mal Streitigkeiten, Tumulte und lautstarke Auseinandersetzungen. Mal schauen, wie es heute läuft, denn zum Beispiel die Trikotfarbe der Bayern-München-Spieler, die ärgert einige Fans, weil es ist nicht rot-weiß, sondern rot-schwarz. Und man darf erwarten, dass Uli Hoeneß einiges an Applaus abkommen wird. Der ist nämlich auch in der Halle, sitzt in der ersten Reihe. Und das haben wir ja auch schon oftmals in den vergangenen Jahren erlebt. Diese Jahreshauptversammlungen sind dann gerne mal Uli-Festspiele, denn hier sitzen natürlich die treuesten Fans des FC Bayern.
Soweit Stefan Kumberger fürs Erste. Wir werden uns im Laufe der Sendung nochmal bei dir melden. Dankeschön für die ersten Informationen aus München. Und bevor wir jetzt richtig loslegen hier in der Runde, schauen wir doch mal auf das Topspiel von gestern Abend. 1:1 Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund. Da war eine ganze Menge drin, vor allem auch ein paar umstrittene Szenen. Sebastian Bernsdorf fasst das Ganze zusammen.
Er hätte Mann des Abends werden können. Dortmunds Gittens, den die Mönchengladbacher Verteidiger so lange unbehelligt tanzen ließen, bis er sein Traumtor erzielen konnte. Aber auch Schiedsrichter Stieler spielte eine entscheidende Rolle, weil er nach Bensebainis Stempel keinen Strafstoß verhängte. Und auch nicht kurz darauf, nach Girassis Handspiel im Kukureya-Stil. Sich aber schließlich erbarmte nach Videostudium dieses ziemlich harmlosen Gerangels und doch auf den Punkt zeigte. Entstand also 1:1, aber einen Aufreger gab es noch. Als Stieler den eingewechselten Chwancara 111 Sekunden nach Gelb für diesen Bodycheck mit Gelb-Rot vom Platz schickte, wegen dieses Remplers gegen Schlotterbeck und anschließendem Gemotze und Ball wegwerfen. Vertretbare Pfiffe, auf jeden Fall. Aber wir fragen trotzdem einfach mal nach. Fühlen Sie sich benachteiligt, Herr Wirkus?
Ist das Gefühl, was ihr hattet, gestern benachteiligt worden zu sein?
Nein, hatten wir nicht. Also ich sag mal, im Sinne des Fußballs, man kann jede Szene auseinandernehmen und kann auch nicht jede Szene miteinander vergleichen. Ich sage, im Sinne des Fußballs waren das zwei korrekte Entscheidungen. Ich habe hinterher noch mit dem Schiedsrichter gesprochen. Er hat es, finde ich, ganz vernünftig erklärt. Was ich als Standard sehe, ist, dass man gleiche Szenen natürlich dann auch irgendwann, wenn in 4 Wochen eine gleiche Entscheidung bei uns getroffen wird, hoffentlich dann genauso wie gestern. Und deswegen für mich völlig okay und deswegen fühle ich mich nicht benachteiligt.
Ich gebe dir Rabatt. Du hast zweimal im Sinne des Fußballs gesagt. Ja. Und ich verlange nur einmal 3 Euro dafür. Nee. Fühl dich nicht zu sicher. Stefan, wie würdest du es denn?
Ich verstehe das nicht mit dem Rabatt. Zweimal sind 6 Euro.
Sei doch nicht gleich schon wieder so krabetzig in den ersten paar Minuten. Also,
ja, aber es macht keinen Sinn.
Gehst du gleich auf mich los jetzt wieder?
Ich habe es halt noch nie gehört, Rabatt.
Ja, aber das ist
Weihnachtszeit.
Weihnachtszeit. Soll ja auch, genau.
Black Friday.
Die Güte, die vorweihnachtliche Milde. Naja. Aber ich merke schon, das kommt bei dir nicht gut an. Also wenn wir jetzt ein bisschen härtere Bandagen haben. Ja. So. Dann sag doch du mal, hast du das Gefühl, eine der beiden Mannschaften wurden benachteiligt? Oder war das alles in Ordnung, was Stieler da entschieden hat letztlich? Oder gibt es Dinge, die aus diesem Spiel bei dir überbleiben, wo du sagst, das kann doch so nicht sein?
Also erstmal zum Spiel, es war ein korrektes 1-1 für beide Mannschaften. Ich glaube auch, dass Dortmund damit leben kann. Gladbach auch. Und zu den Entscheidungen, die er getroffen hat, muss ich sagen, hat er jede Entscheidung richtig getroffen. Also ich hätte den Elfmeter mit der Hand nicht gegeben. Die Gelb-Rote war in der Kombination, in der Anzahl korrekt. Der Elfmeter, da werden wir nachher auch noch drauf gehen.
Nee, jetzt machen. Lass uns den Elfer jetzt Elfmeter mal anschauen. Ne?
Gewesen. Pascal Groß hat ja gesagt, es war kein Elfmeter, aber er orientiert sich ja gar nicht zum Ball und zum Geschehen und hält auch lange. Und ich glaube, das ist dieses Argument, dass er da auch Elfmeter geben muss. Auch das war eine richtige Entscheidung. Von daher war das eine sehr gute Schiedsrichterleistung gestern. In einem nicht einfachen Spiel zu pfeifen.
Ja, ich meine, ich lasse jetzt mal Roland raus, weil natürlich ein Elfer für Gladbach, da wird er wahrscheinlich nicht sagen, ah, den kannst du auf keinen Fall geben. Wie siehst du es denn, Heiko? Ist dieses Halten wirklich so schlimm und behindert er da oder verhindert er da, dass das Kleindienst an den Ball kommt?
Ja, also erstmal, ich fand alle Entscheidungen richtig getroffen vom Schiedsrichter. Auch hier, am Anfang halten beide zusammen, aber am Ende, wo es dann die Situation so wird, dass der Stürmer das Tor machen könnte, dann greift er schon mehr und klammert und hält. Und ob er jetzt drankommt oder nicht, ist dann, glaube ich, für den Schiedsrichter nicht entscheidend. Ist einfach ein Ticken zu viel. Er muss dann direkt wieder loslassen.
Du machst so große Augen und hast den Mund so offen.
Ich höre euch allen so gespannt zu.
Ach so, okay. Und, hast du eine andere Meinung?
Nee, ich habe keine andere Meinung. Ich wollte noch hinzufügen, dass also Tobias Stieler, von dem wir ja auch schon andere Leistungen gesehen haben, nicht nur auf dem Platz geglänzt hat gestern, sondern auch danach, finde ich, wie er alle Entscheidungen irgendwie verargumentiert hat, erläutert hat in der Live-Situation bei Sky. In der Live-Situation, das fand ich eins mit Sternchen insgesamt.
Na, wenn du es schon ansprichst, dann hören wir ihn einfach. Den Schiri dieser Partie, Tobias Stieler, wie er das gerade diese Elfmeterszene dann verargumentiert hat.
Oder generell bei Strafraumsituationen, da wird sehr viel gehalten und hier schaute ich dem Ball nach und ich hatte einen Halteverdacht, aber auf Verdacht an Elfmeterpfeifen ist in der heutigen Zeit ein bisschen schwierig. Dann hatte ich Kontakt mit meinem Videoassistenten und habe dann eben die Szene nochmal gesehen und es ist ein ganz klares Halten im Halsbereich, nur gegnerorientiert. Der Dortmunder Spieler schaut ja gar nicht zum Ball, sondern nur nach Kleindienst tatsächlich und es ist eben auch nicht ausgeschlossen, dass er an den Ball gekommen wäre und von daher gesehen folgerichtig Strafstoß und gelbe Karte.
Hallo.
Sehe ich genauso, aber was mich in dem Zusammenhang interessiert, es gab gestern in München eine Szene vom ersten Tor, als Thomas Müller den Heidenheimer...
Da kommen wir noch,
ja. Aber da gab es keine Diskussion, also da wurde es sogar noch gefeiert. Aber das nur am Rande.
Nur für deine Info und auch für die Info der Zuschauer, wir haben nachher den Schiedsrichter dieser Partie von Bayern gegen Heidenheim hier und werden natürlich auch über diese Szene dann nochmal sprechen. Aber jetzt bleiben wir mal bei der Geschichte hier. Was ich ja interessant finde, was Stieler da sagt, er hat die Situation gar nicht so richtig wahrgenommen in der Live-Situation auf dem Feld und deshalb dann Hilfe vom VAR angefragt. Und das ist ja genau richtig. Das wünschen wir uns ja eigentlich so, ne?
Absolut. Vollkommen richtig. Vor allen Dingen bei dieser Szene im Strafraum, die dann auch entscheidend ist. War das richtig, dass er da die Hilfe bekommen hat? Hat sich das angeguckt und hat ja gut argumentiert. Also all das, was er eben gerade im Interview gesagt hat, ist ja komplett richtig. Ja.
Und Nuri Sahin sah es natürlich anders, hatte aber, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, als er diesen O-Ton abgegeben hat, noch nicht die Information, dass Stieler die VAR-Überprüfung sozusagen angefragt hat.
Ja, ich finde, das ist keine klare Fehlentscheidung. Das ist also in der Premier League gibt es diese Zweikämpfe die ganze Zeit, in der Champions League gibt es die ganze Zeit. Ich finde, ich sage nicht, dass man keinen Elfmeter geben kann als Schiedsrichter, aber dass der VAR da eingreift, ist für mich, weiß ich nicht, finde ich nicht richtig.
Ja, also ich glaube, das war eben, bevor er wusste, dass der Schiri das selbst angefragt hat, deswegen die Reaktion verständlich. Ist ja eh immer so, ja, je nachdem, ob die Entscheidung für dich oder gegen dich fällt, interpretierst du die Leistung des Schiedsrichters eben anders, ne?
Ja, also ich finde, er hat sehr, sehr gut argumentiert, der Schiedsrichter. Und für mich sind das keine Argumente, dass es ja immer so ist. Also dass eine klare Torschance wird verhindert. Das ist dann der Ausgleich, den Tim dann macht. Und dann, wenn er es nicht sieht, muss er Hilfe anfordern. Dafür haben wir den VAR.
Ja, dann gucken wir mal auf das Handspiel. Ohne Zweifel war der Ball da an der Hand von Guirassy. Und man hat sich dann entschieden, da keinen Strafstoß zu geben. Wie siehst du die Situation?
Ja, also auch da ist es so, man kann zehn nicht mehr miteinander vergleichen. Das ist eine Situation, wo aus kurzer Distanz und der hat den Arm locker ein bisschen abgewinkelt am Körper, will den Arm noch wegziehen, der Ball geht gegen die Hand. Also ich sage jetzt mal, im Sinne des Fußballs, habe ich eben schon gesagt, kann man da keinen Elfmeter pfeifen. Und dann diskutiere ich auch nicht, weil das ist das, was wir ja auch nicht wollen, ständige Diskussionen über so eine Sache. Hat der Schiedsrichter so gut argumentiert, habe ich genauso gesehen und deswegen gibt es auch keine Diskussion.
Also ich will mal den sehen, der es schafft, in der Situation die Hand so wegzubewegen, dass er nicht den Ball berührt.
Richtig.
Das sind 3 Meter Entfernung.
Aber natürlich, wir haben alle die EM gesehen, wir haben alle dieses Handspiel des Spaniers gesehen und hinterher hieß es, ja, wenn ein Ball aufs Tor geht, muss es härter bestraft werden. Deswegen, ich verstehe das, dass du sagst, man soll es nicht miteinander vergleichen, aber das tun wir dann natürlich irgendwie automatisch doch alle.
Also was ich sehr gut finde, was die Zuschauer vielleicht gar nicht wissen, wir hatten dieses Jahr 2 BDFL-Tagungen, einmal in Dortmund. Bund Deutscher Fußballlehrer, einmal im März in Dortmund und jetzt vor 3 Wochen in Frankfurt. Und wir haben vor diesen Terminen, also da treffen sich alle Erst- und Zweitligatrainer, die halt Zeit haben zu kommen. Und im Vorhinein sind 15 Szenen mit schwierigen Handspielentscheidungen geschickt worden und wir sollten die bewerten, Hand oder nicht Hand. Okay. Und am Ende unsere Bewertung geben. Ich habe am Ende von diesen 15 Handspielen, habe ich 2, waren für mich glasklar und habe aber dann drunter geschrieben, ehrlich, als neutraler Zuschauer, als neutraler Fußballfan, die anderen würde ich nicht geben. Aber wenn ich natürlich Partei einer Mannschaft bin, Trainer, die praktisch Verteidiger oder Anwalt bin, hätte ich natürlich alles versucht, dass es dann Elfmeter gibt oder nicht Elfmeter, weil es gibt genügend Argumente, wo es dann in anderen Situationen schon mal gegeben wurde und dann musst du natürlich versuchen oder willst natürlich versuchen, so viel wie möglich für deine Mannschaft rauszuholen. Ich fand es super, dass wir da jetzt bei der Sitzung jetzt vor 3 Wochen in Stuttgart mit den Schiedsrichtern auch ins Gespräch gekommen ist. Wieso, weshalb, warum? Dass man da eine gewisse Transparenz hat. Am Ende, glaube ich, muss man einfach akzeptieren, dass zwischen 10% und 20% der Entscheidung so oder so ausgelegt werden muss. Und das muss man einfach akzeptieren.
Sehe ich absolut auch so. Ich war nach dem Leverkusen-Spiel, das war das erste Spiel, wo es schon mehrfach kritische Entscheidungen gegen uns gegeben hat, war ich auch sehr emotional. Dann war ich genauso, ich war im Keller mit einigen Kollegen und musste auch ein paar Szenen bewerten, relativ schnell, auch in relativ kurzer Zeit. Muss ganz ehrlich sagen, bei 10 Szenen, ich habe von 10 Szenen habe ich 9 falsch entschieden. Muss ganz ehrlich sagen, deswegen halte ich jetzt meinen Mund. Und man kann da immer drüber diskutieren und ich finde, das ist eine Sache, die ist schwer zu vergleichen. Und
also ich war gestern auch 9 von 10 falsch ist schon,
also ja, nochmal, also, ich wünsche euch,
sind wir auf einem ähnlichen Niveau.
Geht mal in den Keller, das passt. Also es ist gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Und ich muss...
Aber es ehrt dich ja, dass er sagt, als Gladbacher im Sinne
absolut,
des
Fußballs. Ja, absolut, finde ich.
Das ist sehr fair, wirklich. Ja. Und ich finde, wir haben diese Handspielregel ja schon so oft verkompliziert. Ja? Immer wieder neu ausgelegt, eine neue Regel dazu, wie auch immer. Ich denke, das alles Entscheidende, finde ich, ist Absicht oder nicht. Und in diesem Fall liegt ja die Absicht überhaupt nicht vor und von daher auch die richtige Entscheidung.
Aber ist das ganze Dilemma angesprochen von ihm, wenn er sagt, 9 von 10 hätte er falsch gehabt, als jemand, der seit 50 Jahren oder 40 Jahren im Fußball tätig ist. Da sehen wir ja, was dieses ganze Dilemma im Handspiel ausmacht.
Ja, aber Stefan, du warst ja auch mal Trainer. Leit mal ein Trainingsspiel, da siehst du erstmal, wie schwer das ist, wie schnell das ist. Und du musst entscheiden. Und dann sind die natürlich alle meckern, wollen so oder so die Entscheidung haben. Das ist unheimlich. Also ich habe Respekt vor allen Schiedsrichtern, seit ich Trainer bin und ab und zu mal ein Trainingsspiel pfeifen muss.
Also was wir halt hinbekommen müssen, und das ist jetzt, vielleicht ist es dann exklusiv meine Meinung, aber ich sage so, bei faktischen Fehlentscheidungen oder bei faktischen Entscheidungen, finde ich, hilft der VAR, abseits, solche Dinge. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wir müssen schauen, dass der Schiedsrichter souverän bleibt auf dem Spielfeld. Und wenn du das Gefühl, also in unserem Spiel gegen Bayer Leverkusen, ich bin jetzt wirklich keiner, der den Schiedsrichter ständig kritisiert, da hattest du das Gefühl, da war er nicht mehr der Souverän. Da hat der VAR 5, 6 Mal eingegriffen und dann bist du nicht mehr der Souverän auf dem Platz. Und solange der Schiedsrichter, und das muss das wieder sein, wo wir hinkommen müssen, dass der Schiedsrichter souverän auf dem Platz ist, und dann müssen wir auch mal die ein oder andere Fehlentscheidung einfach akzeptieren. Das war früher so, als Stefan gespielt hat, als ich noch als Trainer tätig war, da habe ich mich mehr aufgeregt. Inzwischen sehe ich das mit ein bisschen Abstand, und ich finde, es tut gut, oder es würde gut tun, wenn wir da weniger darüber diskutieren.
Aber dafür brauchen wir natürlich dann auch Spiele und auch Spielleitungen, die dann so funktionieren wie gestern, dass man dann mit VAR oder ohne VAR am Ende das Gefühl hat, es stehen richtige Entscheidungen da. Das ist eben das Wichtigste. Und wir haben ja auch Spiele gestern gesehen, wo das nicht der Fall war. Kommen wir gleich dazu, Stefan. Genau. Wir hören jetzt noch einmal Tobias Stieler zu diesem Handspiel. Dann können wir den Block auch abschließen.
Es ist natürlich eine sehr kurze Distanz, aus dem der Schuss erfolgte, und der Arm war nicht unter Spannung, er ist zurückgeschwungen, und von daher gesehen ist das für mich noch fußballtypisch und normale Körperhaltung, und deswegen gab es da keinen Strafschuss.
Sie erinnert sehr an die im Viertelfinale der Europameisterschaft. Da war man am Ende der Meinung, es wäre doch ein Elfmeter. Warum hier nicht?
Genau, also sagte ich bei den Kollegen bereits, same, same, but different. Also es gibt schon kleine, marginale Unterschiede, die dann auch eine unterschiedliche Bewertung rechtfertigen. Beim Spiel Deutschland-Spanien war es ja ein Torschuss aus 10 Meter Entfernung, und der Arm ging quasi in die Flugbahn des Balles unter Spannung. Und hier war es einfach ein herunterhängender Arm aus kurzer Distanz, der dann noch zurückschwingte. Also von daher gesehen gibt es schon Unterschiede, die dann eine andere Bewertung aus meiner Sicht rechtfertigen.
Soweit also Tobias Stieler, der das auch da wieder gut erklärt hat. Dieses Stempeln, was wir vorhin im Film gesehen haben, Stefan, auch da, glaube ich, lag er letztlich richtig, weil Benze Baini ja eigentlich nur austrudelt Richtung Ecke oder Richtung Grundlinie läuft.
Der Ball war gar nicht mehr im Spiel, er schaut ja auch gar nicht irgendwo nach unten. Ja, bei dieser Szene hat sich eher erschrocken, zieht zurück. Es war keine scharfe Situation.
Ja, er tritt ihm auf den Fuß, aber das wurde als Unfall gewertet. So steht es auch im Spielbericht. Ist ja vielleicht eine bisschen komische Begrifflichkeit, aber es ist tatsächlich so, dass es, also da jetzt Elfmeter zu geben.
Nein, hätte es nicht gerechtfertigt.
Ja. Aber wir gucken mal auf das Duell Kiel gegen Leipzig. Da gab es zwei Szenen, die am Ende dann doch so sind, dass wir sagen, oh, kann man das so stehen lassen? Also erstmal hier, Elfmeter, Stefan, für Leipzig.
Genau, und da bin ich der Meinung, muss der Schiedsrichter im Spiel erkennen, dass es überhaupt kein Elfmeter war. Das muss er erkennen, weil er hat diesen perfekten Blick jetzt auf diesen Zweikampf, der aber niemals ein Elfmeter ist.
Da gibt es ein ganz leichtes Streifen am Oberarm.
Ja, aber wenn du das annimmst, wenn du das annimmst als Zweikampf und gehst hin und sagst, das ist ein Elfmeter, da hätte ich mir jetzt die Hilfe gewünscht von Video Assistant, der sagt, du hast eine Fehlentscheidung oben getroffen, du musst es dir bitte nochmal anschauen.
Ja.
Das tut er.
Kam aber nicht.
Aber das hätte ich erwartet vom Video Assistant. Also wenn das reicht in der Bundesliga für einen Elfmeter, er läuft zur Eckfahne oder weg vom Tor, das spielt ja jetzt in dem Sinne keine Rolle. Aber das ist kein Elfmeter, tut mir leid.
Ja, eine andere Meinung. Hat der Stefan völlig recht. Sehe ich auch, so muss er sehen. Hat er gute Sicht zum Spieler und zum Ball. Und deswegen muss da auch die Hilfe vom VAR kommen. Weil ich glaube, dass das 2-0 für Leipzig ein entscheidendes Tor, ne? Solange das Spiel nur 1-0 steht, ist immer was möglich. Und deswegen sage ich, muss da ein Eingriff stattfinden.
Ja, die Erklärung ist sicher, dass der in der Flucht gesehen hat, dass der mit der Hand hingelangt hat. Und das hat wahrscheinlich der Video-Assistent im Keller auch so gesehen. Und deswegen hat er nicht
eingegriffen. Der Video-Assistent Katrin Rafalski hat das auch so offensichtlich gesehen, zumindest nicht anders bewertet. Aber für uns, die wir das jetzt sehen, ist es doch, doch sehr, sehr fraglich, da Elfmeter zu geben. Und du sagst ja auch, eigentlich müsste es Gelb dann für Openda geben und nicht für den Kieler, oder?
Ja, das war gar nichts. Also da musst du nicht hinfahren als Stürmer.
Ja, macht er aber.
Ja, macht er aber. Also für mich ist das eigentlich eher eine Schwalbe.
Ja, hast du
mit Gelb bestraft.
Und es gab vorher schon eine Szene, da hätte es Elfer für Kiel geben können, denn Gulaschi springt am Ball vorbei und rammt den Kieler Spieler um. Stefan, ist das Elfmeter würdig? Es ist kein Elfmeter gegeben worden. Hätte es einen geben müssen aus deiner Sicht?
Ja, 100%. Wir sehen das jetzt hier in der Zeitlupe nochmal. Er trifft den Ball nicht, wenn er rauskommt. Er verlässt seinen 5-Meter-Raum, trifft den Kieler. Manuel Neuer hat im Pokalspiel gegen Leverkusen wegen einer bisschen anderen Situation die rote Karte bekommen. Hier hätte es gelb geben müssen, plus 11 Meter für die Kieler.
Keine Diskussion.
Also gleich.
Gleiche Meinung.
Ist das jetzt also hier so ruhig oder was, dass wir uns bei jeder Szene einig sind? Oder?
Ja, aber in dem Fall, wenn... Nee,
Du kannst
natürlich jetzt sagen...
Meter, dann fangen wir an zu diskutieren.
Ach, genau, dann stellst du dich halt ins Licht, ja? Mit einer abseitigen Meinung. Also auf jeden Fall, das ist dann eben... Und da kommen wir dann in die Diskussion wieder rein, die ich vorhin mal gesagt habe, wenn natürlich am Ende eines Spiels, wie das jetzt bei euch war, letztlich das Gefühl entsteht, egal ob mit VAR oder ohne, die Entscheidungen sind alle okay oder zumindest nicht grob falsch, dann ist ja alles gut. Aber wenn wir natürlich so ein Spiel haben, du sagst, wir haben doch ein VAR und wir können dann zwei solche Szenen so durchrutschen, Genau. Dann hört die Diskussion nicht auf, Stefan, oder?
Genau. Und dafür ist er da. Auch hier in dieser Szene muss er eingreifen, dem Schiedsrichter oben helfen, dass ein Schiedsrichter manche Situationen nicht richtig einschätzen kann, weil er so schnell geht, ist ja okay. Aber dafür haben wir ihn ja unten.
Ja.
Und dann braucht er die Hilfe und dann werden die beiden Entscheidungen wahrscheinlich anders getroffen worden.
Wir machen eine kurze Pause, liebe Zuschauer, sind gleich wieder zurück, sprechen über Borussia Mönchengladbach, über einen Mann, der sehr, sehr wichtig ist in dieser Saison, über Tim Kleindienst, Timothy Small Service, wie manche sagen. Und wir beschäftigen uns mit dem FC Bayern München, wo ja ein junger Mann im Zentrum ist, weil man mit ihm verlängern will, weil er sportlich so gut ist, dass sogar die Vergleiche mittlerweile mit den ganz Großen, mit Messi und Ronaldo, nicht mehr verboten sind.
Also ich möchte nicht wissen, wie Barcelona von Messi abhängig war in der Zeit oder damals Real Madrid von Ronaldo. Es sind einfach große Spieler und große Spieler sind dafür da, Spiele zu entscheiden. Da gehört Jamal dazu.
Jamal Musiala im Kreis der ganz Großen. Das und vieles mehr nach einer kurzen Pause bei uns in Stahlberg. Doppelpass, bis gleich. Willkommen zurück beim Stahlberg Doppelpass in München. Weihnachtlich geschmückt. Das Airport Hilton. Und wir sind in unserer Runde heute mit Roland Wirkus. Und ich habe es ja gesagt, wir wollen über einen Mann sprechen, der sicherlich bisher als Transfer hervorragend funktioniert hat bei Borussia. Tim Kleindienst. Und über den redet Ruth Hoffmann.
Und du hast ihn ja schon so schön Timothy Small Service genannt heute.
Keine Erfindung von dir.
Keine Erfindung von dir. Nein. Okay, dann haben wir das geklärt. Also Tim Kleindienst, der absolute Königstransfer, der war ja schon beim ersten FC Heidenheim so stark, aber er hat den endgültigen Durchbruch dann bei Borussia Mönchengladbach geschafft. Ist ja auch zum Nationalspieler geworden und die Zahlen sind wirklich ganz beachtlich. Er ist der beste Schütze mit 8 Treffern, ist aber auch der beste Vorbereiter, war an 12 der letzten 19 Saisontore beteiligt. Und was ich auch ganz interessant finde, er ist immer Anspielstation, er ackert wie verrückt, er führt die meisten Zweikämpfe in der Liga und mit seinen 1,94 führt er sogar die zweitmeisten Sprints, 391. Also der Mann ist an allen Ecken und Enden. Er hat zwar gestern im Topspiel kein Tor gemacht, aber den Elfmeter rausgeholt, also immerhin das. Und jetzt gucke ich mal zu Heiko Herrlich, der war nämlich der Letzte vor 30 Jahren, der die 20-Tore-Marke geknackt hat in seiner Torschützenkönig-Saison. Da sehen wir ihn nochmal. Das war der Lupfer gegen die Bayern. Also, das lassen wir uns nochmal auf der Zunge zergehen. Und dann aber natürlich die Frage, Heiko, wenn der Tim Kleindienst so weitermacht mit seiner Quote, dann kommt er wohl auf 21 Treffer in die Saison. Schon so ein bisschen Sorge, dass der eigene Rekord geknackt wird?
Nein, ich würde mich freuen, erstmal für den Spieler, für Borussia Mönchengladbach. Das ist ein toller Stürmer, toller Transfer und es macht wirklich auch Spaß, ihm zuzuschauen.
Absolut. Und du mit deinen Lupfern, da bist du besonders stolz drauf. Hast du gerade auch noch so, ich weiß nicht, ob es die Zuschauer gehört haben, Stefan, hast du gesehen? Lupfer mit links. Aber das hast du ja gerne gemacht, ne? Die Dinger da drüber geschaufelt.
Ja, das war ein ganz besonderes Spiel. Ich glaube, ich bin in der 70. Minute gegen Bayern München da reingekommen. Das war das Jahr davor, bevor Stefan zu uns kam. Und ich kann mich nur erinnern, dass Bernd Kraus am Rand immer stand, unser Trainer, und gemeckert hat, und weil ich jeden Ball verloren habe. Und dann in der 88. Minute habe ich durch ein Kopfballtor das 1-0 gemacht. Und dann war ich so euphorisiert. Und ich frage mich heute noch, wie das gelingen konnte, dass ich mit dem linken Fuß so einen Lupfer hingekriegt habe.
Ja, war schön. Ist im Archiv unvergessen. Natürlich ein bisschen bitter, dass Ruth sagen musste vor 30 Jahren. Ne? Aber damit müssen wir, müssen wir halt irgendwie leben. Jetzt aber zu Tim Kleindienst. Was für einen Impact hat er denn? Ich meine, ihr habt euch ja logischerweise mit dem Spieler intensiv befasst, bevor ihr ihn von Heidenheim geholt habt. War das erwartbar, dass er so euch weiterhilft, gleich von Anfang an?
Ja, es ist immer schwierig, das zu sagen, weil den Tim hätten wir gerne schon eine Saison vorher gehabt. Wir haben mit Tim vorher schon gesprochen, hätten ihn gerne eine Saison früher nach Mönchengladbach geholt. Das Problem war, Heidenheim ist aufgestiegen und dann konnte er nicht gehen, weil sonst hätte Frank Schmidt aufgehört in Heidenheim.
Na, der hört da nie auf.
Und natürlich hat man sich mit dem Spieler beschäftigt, hat einen immensen Impact auf die Mannschaft. Nicht nur, so, was seine Torquote angeht, das ist ja erstmal die Hauptaufgabe des Stürmers, aber er arbeitet immens gegen den Ball, zieht die Jungs mit beim Anlaufen, hat einen immensen Impact auch auf das defensive Spiel und bei Standardsituationen sowohl für uns als auch gegen uns arbeitet er im Strafraum immens und ist für uns eine Riesensache, dass wir ihn davon überzeugen konnten, nach Mönchengladbach zu kommen. Hat mir den halben Urlaub gekostet, als ich in Griechenland war. Darf ich gar nicht erzählen. Sehr skurrile Geschichte.
Also bitte.
Sehr, sehr skurrile Geschichte, weil ist bei uns ja immer so die Geschichte, können wir uns das erlauben, konnten wir den Spieler, dann hat sich das aufgetan, das Fenster. Und dann war es so, dass ich auf Kos war und jeden Tag telefoniert habe. Und dann lag ich am Strand und ich habe zu meiner Frau gesagt, du, wenn da einer anruft, dann könnte das Kleindienst und Agentur sein. Da muss ich unbedingt dran. Ging aber dann nicht, weil 1000 Leute um mich herum waren. Da bin ich mit dem Telefon ins Wasser rein und habe doch telefoniert im Meer. Die Leute haben gesagt, jetzt ist er völlig verrückt. Und ganz ehrlich, am Ende muss man sagen, hat sich das gelohnt. Weil Tim hat genau die Erwartungen, die wir ihn hatten, hat sich erfüllt. Und hat er erfüllt. Und ein super Stürmer, aber auch ein super Typ. Und das ist ja das, was uns so ein bisschen gefehlt hat. Die beiden stehen noch für Gesichter bei Borussia Mönchengladbach. Sie haben mit Gladbach den letzten Titel geholt. Ja. Pokalsieger 95, war ich selber noch in Berlin, geile Geschichte und ein Club braucht auch Gesichter und wir haben halt auch unsere Gesichter verloren, weil entweder haben sie aufgehört, ihre Karriere beendet oder haben den Club verlassen und Tim kann wieder so ein Gesicht werden, ist er momentan und ist für den Club unheimlich wichtig, gerade für einen Club wie Borussia Mönchengladbach und deswegen sind wir total froh, dass wir den Tim überzeugen konnten, nach Mönchengladbach zu kommen. Und wenn er dann die Quote bricht, dann wäre ich einverstanden. Dann heißt das, dass wir eine gute Saison gespielt haben und alles gut.
Ich habe gerade... Ich habe gerade zwischendrin bei deiner Geschichte vom Strand in Kos... Hatte ich kurz gedacht, die geht so weiter. Ich bin eingeschlafen und hat meine Frau den Transfer finalisiert mit Tim Kleindienst. So war es nicht.
Nein, das war schweinewarm und ich konnte halt 1000 Leute um mich herum. Es war heiß wie Sau und dementsprechend bin ich dann Richtung Meer marschiert. Kam mir auch selber ein bisschen komisch vor, ging aber nicht anders, weil es immens wichtig war. Ja. Und mussten unsere Leute davon überzeugen, dass es genau der richtige Mann ist und musste ihn so ein bisschen on hold. Musste auch ein bisschen auf Zeit spielen, weil, wie gesagt, war noch nicht klar, können wir den finanzieren, geht das? Der Club hat sich dann ein Glück entschieden, ich konnte ihn überzeugen und wir konnten Tim überzeugen und für uns ein ganz, ganz wichtiger Transfer.
Solange du eine Badehose anhattest, ist alles gut.
Hatte ich.
Und ich meine, der hat keine 10 Millionen gekostet, ne?
Sieben, glaube ich, oder ja. Sowas.
Dann ist es eine Meisterleistung.
Ja.
Also gut verhandelt im Wasser. Wie tief standen Sie eigentlich drin im Wasser?
Oberkante, Unterlippe, wie immer in Gladbach.
Also es war schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich musste halt schauen, wie weit kann ich gehen, ne? Weil sonst wäre das Telefonat zu Ende gewesen und dann hätten wir das Problem gehabt, aber war okay.
Ja, also haben wir doch eine Menge wieder mal erfahren. Ja, also was ist eigentlich, also Tim Kleindienst bringt euch eine Menge, auch was seine Defensivarbeit angeht. Was ist momentan, was macht den Unterschied aus Borussia letzte Saison zu Borussia, diese Saison. Ich habe vorhin, haben wir uns kurz vor der Sendung getroffen, gesagt, ich habe das Gefühl, es ist eine andere Energie auf dem Platz. Aber das ist ein Eindruck von außen. Was ist deine Analyse von innen?
Also insgesamt sind wir deutlich stabiler. Wenn man das vergleicht mit letztem Jahr, gleiche Zeit, hatten wir, glaube ich, 10 Tore. 10 Tore mehr kassiert. Insgesamt arbeiten wir viel, viel besser gegen den Ball, sind viel stabiler, was sich natürlich darin ausdrückt, dass wir weniger Tore kassieren. Du hast auch nicht das Gefühl, gestern, ich hatte nicht das Gefühl, dass wir noch ein Tor kassieren. Letzte Saison hätte ich jetzt nicht darauf gewettet, dass wir kein Tor mehr kassieren. Das war nicht so stabil. Mannschaft hat sich gefunden, hat aber auch damit zu tun, dass wir ganz ehrlich am Trainer festgehalten haben. Warum? Weil du einfach eine gewisse Kontinuität brauchst, um was entwickeln zu können.
Und war das
haben
schwer wir festzuhalten? Weil zwischendurch war es ja, hieß es, klang es wackelig, sage ich mal so.
Es war von außen schon so, dass der Wind war stärker in Mönchengladbach, als er sonst war. Aber du musst von einem Menschen überzeugt sein, du musst von Entwicklung überzeugt sein. Ich war davon überzeugt, dass wir...
Weil es gab dieses Aus im DFB-Pokal in Überzahl, also das war kein starkes Argument für ihn.
Nein, war es nicht, aber letztendlich darf ich das Momentum nicht bewerten, sondern ich muss eine Entwicklung bewerten. Das ist meine Aufgabe. Ich darf nicht darf ich emotional sein, aber in der Sache nicht, sondern das muss ich relativ sachlich sehen. Das habe ich getan. Und dann ist es auch die Aufgabe von mir, den Trainer nach draußen zu verteidigen. Wer macht es denn sonst? Wenn ich davon überzeugt bin, dann tue ich das und dann kämpfe ich auch für unseren Trainer. Und es hat sich gezeigt, dass es richtig war, weil der Trainer ist ein Fachmann. Ich bin davon überzeugt gewesen, dass er die Truppe entwickelt. Wir haben viele Dinge vor der neuen Saison analysiert, haben gesagt, wo müssen wir besser werden, haben die meisten Dinge von denen auch umgesetzt. So ein bisschen, was uns fehlt jetzt, Effizienz. Ne? Wenn wir effizienter wären, hätten wir vielleicht ein paar Pünktchen mehr. Aber insgesamt viel, viel stabiler, ein besseres Gefühl. Gestern war es so, dass wir vielleicht mit dem Ball nicht so gut waren, wie wir in den letzten Heimspielen waren. Da waren wir sehr gut mit dem Ball, gegen den Ball auch, aber auch mit dem Ball besser. Das haben wir gestern nicht so gut gemacht, lag aber auch an den Dortmundern, die uns schon unter Druck gesetzt haben. Und deswegen muss ich ehrlich sagen, war das eine gute Entscheidung von uns allen, am Trainer festzuhalten. Und ich finde, dass das wichtig ist, heutzutage auch wirklich zu Menschen mal zu stehen, wenn man davon überzeugt ist.
Stefan, dann lass uns kurz mal reinschauen, das Gegentor, also das Tor von Gittens. Klar, er hat einen Punkt, die Mannschaft steht en gros stabiler. Trotzdem kann man das anders oder muss man das anders verteidigen aus deiner Sicht? Ist natürlich ein Spieler, der schwer zu verteidigen ist, muss man auch sagen.
Und im Strafraum dann sowieso, da bleibst du dann eher weg. Und Honorar siehst du hier in dem Zweikampf, dass es eben ein Offensiver ist. Das ist jetzt keiner, der jetzt im defensiven Zweikampf wahrscheinlich richtig geschult ist oder das auch nicht wirklich kann. Das ist aber völlig normal. Aber hier den Zweikampf jetzt zu suchen, ist gefährlich. Das machen sie nicht. Giddens ist in Topform, geht auf seinen Rechten ungewöhnlich, aber schließt dann auch genial ab. Aber dass du da erstmal zurückgehst und eben nicht aktiv in den Zweikampf, denke ich mal, das machen ganz viele.
Da hat Stefan recht. Bei Frank ist es so, sie stehen auch sehr nah aneinander. Ne? Er muss gucken, dass er nicht zum Abschluss kommt. Ne? Dafür muss er ein bisschen weiter wegstehen von Scully, weil zwischen denen kann er nicht. Aber wie Stefan sagt, es ist ein Offensiver. Ne? Und es ist gefährlich, da zu attackieren im Strafraum. Aber dann muss man auch mal sagen, hat der Gittens das auch gut gemacht.
Du hast immer diesen gefährlichen linken Fuß von Gittens natürlich auch im Kopf.
Ne? Er steht lange richtig. Mhm. Er steht lange richtig.
Wer? Irgendwann macht er auf.
Ja, genau.
Ja, okay.
Er steht lange richtig. Das ist eine 2-gegen-1-Situation, eine Überzahlsituation. Und dann macht er auf. Und dann wird es eine 1-gegen-1-Situation. Er muss ihn einfach eigentlich drücken, dass er außen bleibt und nicht mehr in die Mitte kann.
Außen wegdrehen. Es war übrigens schön, gestern zu hören, wie Kleindienst diese Szene analysiert hat, nämlich wunderbar, er hat auch sogar die Namen genannt, nicht böse, aber fachlich wunderbar. Und weil Sie gerade gesagt haben, das könnte ein Gesicht oder ein Kopf von uns werden. Wenn man andere Interviews hört, was da für Zeug erzählt wird, und der hat es wunderbar auch prägnant benannt, war stark. Also so haben wir gedacht, der Typ, der hat was.
Was hat er denn genau gesagt?
Ja, wie Arnold Theil sich verhalten hat, unter anderem auch genau Vornamen genannt, also war zwar lieb gemeint, aber man hat es verstanden.
Ja, also gute Message, finde ich.
Das ist sicherlich auch eine Fähigkeit oder eine Charaktereigenschaft von Tim Kleinis, dass er sehr klar ist. Dass er auch in seinen Interviews, wir hatten ihn ja auch schon mal zu Heidenheimer Zeiten, als er dann Tore gegen die Bayern geschossen hat in der Schalte, war hochunterhaltsam und inhaltlich sehr, sehr gut. Und ich nehme auch an, dass diese menschlichen Komponenten oder diese menschlichen Fähigkeiten eben der Mannschaft auch gut tun, oder?
Ja, das spürst du halt auch als Verantwortlicher, dass er diese Ader hat. Und wichtig ja auch in der Kabine, es ist ja auch wichtig, dass du Spieler hast, die Kabine im Griff haben, wo Diskussionen dann stattfinden. Und er hat eine klare Meinung und die wird auch akzeptiert. Und das ist für uns immens wichtig.
Und es ist natürlich auch super dringend notwendig gewesen, solche Typen zu holen, nachdem natürlich in den letzten 2-3 Jahren unfassbare Identifikationsfiguren und Leader den Club verlassen haben. Ne?
Und zu diesen letzten 2-3 Jahren kommen wir gleich. Wir werden nämlich über Gladbach noch ein bisschen mehr sprechen. Natürlich auch mal zurückschauen, aber auch ein bisschen nach vorne, wie Borussia wieder in Regionen aufsteigen kann in der Tabelle, wo ja auch ein großer Teil der Anhängerschaft den Verein nach wie vor verortet. Und wir sprechen gleich über den FC Bayern München, über Jamal Musiala, werden auch noch ein paar Informationen kriegen zum verletzten Stand bei Davies und Coman. Vorher aber ein paar Infos von unserem Sportwettpartner und dann sind wir in, glaube ich, 89 Sekunden schon wieder zurück hier im Stahlberg. Ich habe es dir doch versprochen, die Pause war kurz. Wir machen weiter hier im Stahlberg-Doppelpass und jetzt richten wir mal das Augenmerk auf den FC Bayern München und ein paar Personalien. Verletzungssorgen, Ruth, gibt's Neues, habe ich
ganz
gehört,
genau.
Oder?
Ja, frisch wurde heute vermeldet vom FC Bayern nach dem Sieg gegen Heidenheim, dass sich sowohl Kingsley Coman als auch Alphonso Davies verletzt haben. Muskelfaserriss im linken hinteren Oberschenkel. Also sieht so aus, als könnten die beiden in diesem Jahr nicht mehr zum Einsatz kommen. Das reiht sich in die Verletzungssorgen der Bayern ein bisschen ein, wenn wir da an Harry Kane, Palinha, Neuer denken. Die Verletzung von Thomas Müller ist allerdings nicht so gravierend, das hat er ja schon gesagt, also der Rücken hat ein bisschen gezwickt, aber die beiden Davies und Coman, die fallen eben aus. Da sind sie ja wirklich froh, dass sie mit Jamal Musiala einen haben, der wirklich den Unterschied macht und der hat das gestern auch wieder ganz eindrucksvoll gezeigt, diesmal als Joker. Also bevor er auf dem Platz war, waren die Bayern zwar dominant, aber nicht effizient genug, haben sich den Ausgleich gefangen und dann kommt Jamal Musiala und macht zwei sagenhafte Treffer mit 3 Torschüssen, 2 Treffer. Das ist eine sensationelle Quote. Und er ist eben wirklich für Tore bei den Bayern bekannt. Neben Harry Kane, der Garant in dieser Saison, steht jetzt bei 8 Saisontoren und schnürte schon seinen 6. Doppelpack. Und jetzt gibt es so ein paar Stimmen. Toni Kroos hat auch in die Richtung was gesagt, dass man sich fragt, wie abhängig sind die Bayern denn von Jamal Musiala, gerade in den großen Spielen, von dieser individuellen Einzelleistung, die er da oft zeigt. Und dazu, zu dieser vielleicht schon Kritik, hat sich Max Eber geäußert.
Ich glaube, von Top-Spielern ist jeder Verein ein Stück weit abhängig. Also ich möchte nicht wissen, wie Barcelona von Messi abhängig war in der Zeit oder damals Real Madrid von Ronaldo. Es sind einfach große Spieler und große Spieler sind dafür da, Spiele zu entscheiden. Da gehört Jamal dazu. Aber wir haben Gott sei Dank auch andere, wenn sie gesund sind, wie Harry, der Tore machen kann. Wir haben, finde ich, eine sehr, sehr spannende Offensive, wo Jamal davon profitiert. Und momentan hat er wirklich einen Lauf, nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit dem Fuß.
Ich gebe mal die Frage an die Runde weiter. Sind die Bayern zu abhängig von Jamal Musiala? Ist das normal, wenn man so einen Torjäger in den Reihen hat? Was sagt ihr?
Stefan, ich glaube, du bist gemeint.
Ja, der muss mich ja ansprechen.
Ja, aber das mache ich
erst mal gewartet. Ich habe erst mal gewartet. Natürlich ist es ein Unterschiedsspieler, überhaupt keine Frage. Das hat er gestern in dem Spiel bewiesen, in einigen Spielen davor auch, ob es St. Pauli war mit seinem entscheidenden Tor. Aber ihm jetzt zu vergleichen und das sollten wir nicht tun mit Messi oder Ronaldo. Da muss er ja erstmal hin. Das ist ein Megatalent, ein Riesentalent. Und Bayern kann sehr froh sein, dass sie ihn haben und hoffentlich auch noch lange haben. Aber genauso wie Harry Kane oder Musiala, die sind halt schwer zu ersetzen. Das muss man sagen. Das sind ja auch gesetzte Spieler, wenn sie fit sind. Aber solche Spieler, davon profitiert natürlich immer ein Verein, das ist klar.
Aber diese Diskussion, die kommt ja dann immer aus. Wenn einer besonders gut ist, dann kommt die nächste Frage, ja, ist der FC Bayern oder der Verein XY nicht zu abhängig von diesem Spieler? Wie siehst du das denn, Carlo? Ich meine, man merkt schon, dass er einen Einfluss hat, einen großen Einfluss aufs Spiel des FC Bayern.
Stefan hat richtig gesagt, ist ein wunderbares Talent und neben Wirtz die Garantie für 10 Jahre tollen Fußball in der Nationalmannschaft. Da ist es dann auch kein Hexenwerk mehr. Das zum Einstieg. Aber gestern die 2 Tore. Also wenn ich das erste Tor sehe, das ja im Fernsehen, ich habe gedacht, der Bildschirm explodiert, was da 4 Lieder gesungen wurden. Man darf auch verteidigen, oder? Man darf auch einen Spieler, selbst wenn er Musiala heißt, darf man als Heidenheimer Abwehrspieler angreifen. Mhm. Abgesehen davon glaube ich, dass das erste Tor halt, kann man halten, ich sage nicht, muss man halten, aber aus meiner Sicht war es haltbar.
Komm, wir gucken drauf. Also du hast natürlich völlig recht. Ich habe auch das Gefühl, dass die Heidenheimer Musiala nur begleiten bis zum Abschluss. Ne?
Ja, es hat nur gefehlt, dass sie sich ein Autogramm geben lassen während des Laufs.
Und haltbar.
Also, aber so richtig dran an ihm ist jetzt keiner.
Nee, eben,
also
das meint er ja.
Jetzt den
ja.
Raum.
Ja, Wahnsinn.
Ja, aber du weißt, wenn du auch in den Zweikampf gehst, das musst du ja in der Sekunde entscheiden, dass der dich natürlich auch mit 2 Kontakten kurz ausspielen kann. Deswegen bleiben sie weg.
Ja,
haltbar, ja, er ist haltbar. Da hast du schon recht. Aber
muss gestellt werden vorm 16er. Es sind ja genügend Spieler drumherum.
Die Nummer 4 muss man rausschieben.
Viel aggressiver versuchen zu verteidigen. Mit dem Risiko, dass da halt auch ausgespielt wird.
Aber ich meine, die Sorgen hätte ich ganz gerne. Ne? Also Harry Kane schießt, glaube ich, in 64 Pflichtspielen 64 Tore für Bayern. Dann stellen wir die Frage, ist Bayern zu abhängig von Harry Kane? Dann ist er verletzt. Mhm. Dann macht jetzt Musiala gestern 2 Tore. Keine Ahnung, davor in den Pflichtspielen hat er auch getroffen. Dann stellen wir die Frage, ist Bayern zu abhängig von Musiala? Also
ja, wenn's, am Dienstag gab es ja auch eine andere Antwort gegen Leverkusen.
Ja, da das ist ja ausgeschieden aus dem Pokal, ja.
Und auch mit Musiala, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, oder? Also so gesehen, es ist nicht alles, es ist momentan, finde ich, ein Hype. Der Junge ist super und es wird ein Weltklasse-Spieler, wenn das nicht schon ist. Aber Messi, Entschuldigung, das ist vielleicht doch noch eine andere Kategorie. Mich persönlich erinnere ich sowieso, Stefan, du hast gegen den gekickt, mehr an Zinedine Zidane, ist so vom Bewegungsablauf. Ja. Aber dass der großartig wird, ist klar. Aber ich finde auch, der ist 21 Jahre jung, wenn ich manchmal so sehe, wie oft er auch auf den Schiedsrichter losgeht oder dann immer wieder mal gewisse Sachen, finde ich, kann man da schon ein bisschen ansprechen und korrigieren. Aber als Fußballer an sich ist er großartig, aber er ist mit Sicherheit noch nicht in dieser Ausnahmekategorie der Messis und Ronaldos.
Und ich weiß auch jetzt nicht genau, wer diese Frage aufgeworfen hat, aber ich glaube, es war eher auch damit gemeint, was ist denn mit den Jungs dahinter, mit Sané, mit Gnabry, mit Coman zum Beispiel. Also,
ja. Unter anderem Toni Kroos hat ja so ein bisschen, ja.
Da haben sie ein veritables Problem.
Coman
ist ein toller Spieler, hat 3 Tore in der Bundesliga geschossen, ist viel verletzt. Gnabry, eigentlich auch ein Junge, der weiß, wo das Tor steht, der hat 2, also das ist schon wenig. Und Olise, der gut angefangen hat, finde ich mittlerweile auch nicht mehr so toll war. Gestern gegen Heidenheim ging es wieder. Der hat 5, also da ist schon eine Kluft.
Und für mich eins der größten deutschen Talente, wie hier schon gesagt wurde, der aber mitten in der Entwicklung steht, der noch nicht so weit ist. Deswegen auch mal so ein Spiel wie gegen Bayer Leverkusen. Aber so die Königsdisziplin ist ja heute, wenn du gerade gegen tiefstehende, organisierte Gegner spielst, einen Spieler zu haben, der auch mal aus dem Nichts heraus ein Spiel entscheiden kann. Hm. Und das ist ein Spieler, der kann das. Das brauchst du heutzutage. Und gerade Bayern München, die treffen ja sehr häufig auf Mannschaften, die tiefer stehen, die gut
zum
organisiert
Beispiel
sind.
Zum Beispiel Leverkusen.
Und ja, das war ja letztendlich so.
Bayern hat zweimal gegen die Bayern sich hinten reingestellt.
Ja, und die sie trotzdem gut bespielt haben, zu 10, ne? Also in Unterzahl. Und dann ist es aber auch schwierig. Und das ist Teil der Entwicklung eines jungen Spielers. Und den sollten wir jetzt nicht hypen. Wir sollten froh sein, dass wir so einen Spieler in Deutschland haben. Das macht dann den Unterschied. Und wie gesagt, der Junge wird noch viele gute, aber auch schlechte Spiele haben. Und deswegen glaube ich, dass das schon einer der besten Spieler in Deutschland werden kann. Und
die Frage ist halt, wo ist seine Zukunft? Ist die beim FC Bayern? Da gehen viele davon aus. Natürlich wird er auch immer wieder gefragt, so auch gestern nach dem Spiel, was denn der Stand der Verhandlungen sei. Und das ist die Antwort von Jamal Musiala.
Ich fühle mich wohl. Wir sind in Gespräche. Wir haben so viele Spiele gehabt, wo ich jetzt nicht viel Zeit habe, drüber nachzudenken. Und ich versuche, meine Leistung zu bringen in die Spiele. Und jetzt bald habe ich auch ein bisschen mehr Zeit, drüber alles nachzudenken.
Ja,
ich finde es ja immer süß, ich sag mal, aber nicht nur von Musiala, sondern auch von anderen, die immer sagen, ich habe gar keine Zeit, gerade nachzudenken. Kann man die Gedanken ausblenden, Stefan? Nein,
natürlich nicht. Natürlich hat er das im Kopf und er beschäftigt sich damit, ist ja überhaupt keine Frage, sei denn, es ist Anpfiff und du spielst Champions Bundesliga.
Also in den 90 Minuten wahrscheinlich nicht.
Ja, aber natürlich wird das. Aber er hat ja was gesagt, er fühlt sich sehr wohl und ich glaube, entscheidend und wichtig für seine Entwicklung auch ist das Vertrauen vom Verein. Diese auch schon Wertschätzung und ich glaube, dann wird es auch dazu führen, dass sie den Vertrag verlängern. Carlo, vielleicht war es was anderes, keine Ahnung.
Durch ist es noch nicht, wenn meine Informationen stimmen.
Ja, weil es natürlich auch um große Summen geht. Das ist ein Paket, wenn man so einem Spieler dann einen 5-Jahres-Vertrag gibt mit einer, weiß ich nicht, Gehalt jenseits von 20 Mio, muss man nur addieren, dann kommt man auf große Summen.
Und da muss auch nicht der Spieler nachdenken, da denken ja dann die Berater intensiv drüber nach.
Glaubst du, dass sich das noch ein bisschen zieht? Oder weil Max Eberl hat mal gesagt, ach, das wäre ja schon schön, wenn wir das den Fans unter den Christbaum legen könnten, den neuen Vertrag mit Musiala.
Also Stand gestern Vormittag war so, dass es noch einfach nicht durch ist und dass es nicht so sicher ist, wie es nach außen ausschaut.
Okay, weil du gehst ja immer davon aus, dass es der FC Bayern machen wird, muss,
natürlich,
mehr oder weniger,
und die
oder?
Werden sich strecken müssen, überhaupt keine Frage, aber das ist ja auch wert, das muss man ja mal dazu sagen, und wir reden ja immer von Gesichtern eines Vereins, das ist ja dann das Gesicht des Vereins, Thomas Müller wird irgendwann aufhören, Manuel Neuer wird aufhören, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Manuel Neuer nochmal einen Vertrag unterschreiben wird für ein Jahr, und das wird auch zeitnah passieren.
Und ich glaube einfach, das braucht er auch für seine Entwicklung. Er spielt in einem Club, der ein großer Club mit einer riesen Unterstützung, die er auch intern hat, was für einen jungen Spieler auch total wichtig ist, dass er die hat, damit er sich entwickeln kann. Und hat ja noch genügend Zeit, kann später immer noch mal wechseln. Und ich glaube, dass Bayern München in der jetzigen Phase auch der richtige Verein für so einen Spieler ist.
Absolut. Aber es ist noch nicht durch, sagt Carlo Wild. Und das wird auch noch ein bisschen gehen, wie gesagt, in diesen Regionen. Das ist dann schon wahrscheinlich hauptsächlich eine finanzielle Frage am Ende, oder?
Mit Sicherheit. Die Dauer ist doch egal. Und auch das mit dem Vertrauen, wenn der Musiala zu Real Madrid oder Barcelona geht,
hat er auch Vertrauen.
Oder Man City, dann hat er auch Vertrauen, weil er einfach ein großartiger Spieler ist.
Ja, aber da muss ich ein bisschen widersprechen. Und dann nehmen wir einen anderen Spieler, nehmen wir Mbappé, der gewechselt ist, ne? Von Paris zu Real Madrid, wo er extrem jetzt in der Kritik steht, Vertrauen nicht so da ist, die Wertschätzung nicht so da ist und dann siehst du die Leistungskurve so. Das ist ein Unterschied zu
Musiala bei Bayern München. Wie oft hat Mbappé für Frankreich und für Paris Top-Leistungen gebracht?
Selten.
Danke. Genauso sehe ich es eigentlich auch. Völlig überschätzt. Und es haben viele kluge Leute im Fußball gesagt, der muss jetzt mal erst in Real Madrid lernen, wie man sich behauptet und durchsetzt.
Wenn er das überhaupt schafft. Aber ein Wohlfühlen bei einem Verein, ob du jetzt in Gladbach oder Dortmund, das ist schon enorm wichtig. Also, um dann auch deine Leistung abrufen zu können. Und das hat ja Musiala beim FC Bayern.
Wir machen gleich weiter, sprechen über dieses Spiel der Bayern gegen Heidenheim, haben gleich den Schiedsrichter der Partie da. Sören Storks wird bei uns sein in der Runde und dann, da sitzt er schon, und dann werden wir uns auch noch mal ein bisschen genauer damit befassen, wie die Kommunikation ist. Roland Wirkus hat vorhin schon mal gesagt, Heiko Herrlich auch, wie schwer das ist, Entscheidungen zu treffen. Hören Sie mal nur bei dem zweiten Tor der Heidenheimer, wie da VAR und Schiedsrichter miteinander sprechen.
Oh, Abseits? Fragezeichen. Steht der im Abseits?
Guck dir hier an.
Chip, genau,
ist für mich ein Unfall. Will auch gar nichts.
Ob er Abseits steht, schau mal bitte, ob er 16er hoch macht.
Abseits ist für mich auch nichts.
Deutsch 2, wir gucken noch einmal kurz, ob Abseits ist, ja oder nein.
Okay. Hier ist gerade Spiel.
Also, bei mir löst das so ein bisschen Herzrasen aus. Dann Vierersplit und Kommunikation zwischen den beiden Videoschiedsrichtern. Man hört im Hintergrund Sören Storks. Bin gespannt, was er uns gleich erzählen wird. Nach einer kurzen Pause hier im Stahlberg Doppelpass. Bis gleich. Willkommen zurück in Airport Hitten in München am Flughafen. Das ist das Set und unsere Band hier beim Stahlberg Doppelpass. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Jetzt haben sie mich endlich so weit, dass ich hier 3 Euro reinwerfe. Okay, komm. Wofür? für das Eichhörnchen da bei unserer Band. Jetzt begrüßen wir recht herzlich Sören Storks, Schiedsrichter gestern bei Bayern Heidenheim. Herzlich willkommen bei uns in der Runde. Schön, dass du da bist, Sören.
Vielen Dank.
Bevor wir zur Aktualität kommen, du hast dein erstes Bundesligaspiel gemacht. Das war, glaube ich, ein Spiel Köln-HSV oder HSV?
Korrekt, ja.
Ja, Köln-HSV 2017. Da bist du für Felix Brüch, der verletzt raus musste, dann reingekommen. Und nach einer Minute hast du was gemacht?
Nach einer Minute gab es ein Foulspiel von dem Spieler Mafrei. Für mich ein taktisches Foulspiel, indem ich dem Spieler, der in dem Moment schon gelb verwarnt war, halt mit Gelb-Rot des Feldes verweisen musste. War natürlich ein
super Einstand,
super Einstand, ja. Aber ja, der Spieler hat mich dann witzigerweise oder interessanterweise noch gefragt, woher ich denn wüsste, dass er schon gelb hat. Dann habe ich ihm gesagt, ja, ein bisschen was schreibe ich draußen auch mit. Also von daher hatten wir das auf dem Schirm und somit dann gelb-rot, ja.
Ja, also für die jüngeren, Zuschauer.
Hatte den in Bochum als Spieler.
Ja. Der HSV war auch mal in der Bundesliga, tatsächlich, ja. Okay. Entschuldigung. Und Köln auch, ja. Du warst damals vierter Offizieller eigentlich?
Genau.
Ja, ja, okay. Und bist dann überraschend zu deinem ersten Einsatz gekommen. Aber jetzt wollen wir zur Aktualität ins Jahr 2024 gehen, zu deinem Spiel gestern und sind damit bei unserer Rubrik. Da fragen wir doch mal den Schiri.
Da fragen wir doch mal den Schiri. Wird präsentiert von Das Örtliche. Ohne Schiris fehlt uns was.
In der Bewertung dieses Spiels jetzt im Nachhinein, wie zufrieden bist du mit eurer Leistung als Schiedsrichterteam?
Sehr zufrieden. Also für uns war es tatsächlich, ich habe es gerade schon einmal gesagt, das erwartete Spiel, in dem Bayern sehr viel Dominanz auf den Platz bringt, halt um den 16er von Heidenheim drumherum spielt. Uns war aber auch bewusst, dass Heidenheim versuchen wird, in den entscheidenden Momenten, vielleicht bei Fehlpässen von Bayern, dann dazwischen zu stechen und ist ihnen halt dann auch zweimal gelungen. Da muss man halt hellwach sein und in den entscheidenden Momenten antizipieren, dem Spiel folgen direkt und in die andere Richtung.
Das heißt, ihr habt euch einen Matchplan, so wie das die Trainer auch machen, zurechtgelegt und der ist aufgegangen? Oder genau. Der hat sich dann in der Wirklichkeit auch so dargestellt?
Ja, der ist total aufgegangen. Ich sag mal, gerade beim 1-1 ist genau das passiert, was wir halt erwartet haben, vorausgedacht haben. Dass Bayern mit einem Fehlpass hinten oder mit einem verunglückten Rückpass zum Torwart zu kurz geraten, unter Druck gesetzt wird. Der Spieler startet durch.
Das ist die Szene.
Vielleicht, genau. Und da musst du halt hellwach sein und dem Spiel direkt folgen, weil da kannst du unter anderem ruckzuck zu einer Notbremsensituation kommen, wo du nah dran sein musst. Ich versuche hier dann direkt auch den Winkel ein bisschen nach außen zu verlagern, dass ich noch ein bisschen Seiteneinsicht bekomme, um im Falle des Falles halt die richtige Entscheidung zu treffen. Für uns natürlich, gut, dass hier dann nichts passiert ist letztendlich in der Zweikampfbewertung. Der Spieler hat durchgezogen, ist nicht vom Torwart berührt worden und hat dann am Ende das Tor gemacht.
Aber sehr interessant, wie ihr euch auch inhaltlich, fußballtaktisch auf so ein Spiel vorbereitet und dass dann Dinge aufgehen, ist ja dann auch sicherlich für euch sehr positiv in der Rückschau, dass die Vorbereitung offensichtlich dann gut war. Aber eine Szene wollen wir uns anschauen, das ist das Tor von Upamecano. Und da gab es einen Block, den Thomas Müller stellt. Und da würde mich deine Meinung dazu interessieren.
Ja, also genau, wir sehen ja hier bei der Ecke gibt es natürlich dieses übliche Positionsgerangel, wo der Spieler Müller, es ist eine relativ statische Situation für mich, wo der Spieler Müller seinen Körper etwas reinstellt, aber gerade hier sieht man halt, das ist für mich ein handelsüblicher Positionskampf bei einer Ecke. Und da erwartet, glaube ich, auch jeder Fußballer, jeder Fan, dass so ein Tor zählt und nicht wegen Kleinigkeiten halt zurückgenommen wird.
Widerspruch in der Runde irgendwo, Carlo?
Ich fand es grenzwertig. Ich habe mal zu Hause, als ich es gesehen habe, gedacht, jetzt bin ich mal gespannt, ob er pfeift. Er hat gepfiffen auf ein Tor.
hättest du gesagt, weil der Ellenbogen rausgeht oder was war dein...
Ich fand, es war kein handelsübliches. Es war eine Nuance... Härter, habe ich genauso wie es bei Kleindienst auf einer völlig anderen Ebene war, wie Heiko Herrlich auch richtig gesagt hat, es war zu lange, wie der gehalten hat, der Dortmunder. Und da sage ich auch, es war für mich war es grenzwertig. Ich hätte es wahrscheinlich gepfiffen.
Stefan?
Nö, ich nicht.
Also der Mainka ist drei Meter groß.
Das,
ne?
wird ja gestellt. Also das ist ja so, wie er ja gesagt hat, statisch. Also es wird gestellt. Und dann nimmt der Heidenheimer auch so ein bisschen den Kontakt an, in der Hoffnung, dass der Schiri, wenn ein Tor fällt, vielleicht doch nochmal drauf schaut. Das hat er nicht getan. Für mich war das kein Tor.
Letztlich ist es eigentlich einfach eine gute Standardvorbereitung des FC Bayern, so eine Situation so vorzubereiten. Und das war ja, das ist einstudiert, sowas.
Ja, wenn du weißt, der Gegner versucht dich in Manndeckung zu verteidigen, dann tust du natürlich vorbereiten deine Standards mit Blocks. Ne? Das haben wir früher auch gemacht, dass mich jemand geblockt hat. Das ist legitim. Deshalb haben dann ja viele dann auch umgestellt auf Raumdeckung, weil du dann übergeben kannst, ne? Oder ja, beziehungsweise den Raum verteidigst.
Jetzt gucken wir mal auf das zweite Tor der Heidenheimer. Einmal so drauf, Stefan, und dann gleich zur Kommunikation beim VAR. Also, Stefan, darf das den Bayern passieren, dass sie sich zwei Dinger so einschenken lassen? Wie siehst du,
ich würde sie defensiv leisten? Also das Tor kannst du kriegen, das haben die Heidenheimer dann auch gut gespielt, ja, überlegt gespielt, sind sofort in die Vorwärtsbewegung. Das erste darfst du halt nicht kriegen, der Fehler von Upamecano. Er hat den Raum offen gehabt, den muss er gar nicht zum Torwart zurückspielen, sondern kann mit dem Ball eigentlich in den freien Raum gehen, ist die Situation erledigt. Aber so ein Tor kannst du auch als Bayern München kriegen. Ja.
Was war für euch als Schiedsrichterteam auf dem Feld in der Kommunikation mit Köln-Deutz bei dem Tor die Aufgabenstellung?
Die Aufgabenstellung war für uns die, dass zunächst mal die Balleroberung im Mittelfeld sauber war. Da hat Musiala den Ball verloren, für mich auch noch in einer normalen Art und Weise. Also da ist die Frage Foulspiel, ja, nein, für uns Tendenz eher kein Foul, weil er so ein bisschen, glaube ich, die Schulter von seinem Gegenspieler ins Gesicht kriegt. Aber für uns sofort mit keinem Foulspiel bewertet. Und dann ging es natürlich für uns drum, am Ende beim Schuss aufs Tor, ob der Spieler der Heidenheimer in der Line of Vision, sagen wir, in der Sichtlinie vom Torwart steht und ob der den Torwart mit seinem da stehen, ich sage jetzt einfach mal stehen, er stand ja nicht, er ist durchgelaufen, ob er ihn damit irgendwo daran hindert, den Ball zu spielen.
Und ob er abseits steht, genau, in dieser Situation.
Macht, oder? Die Sache am Ende, ich kann es auflösen, macht es am Ende relativ einfach. Ob er überhaupt abseits steht, ist für uns natürlich auch noch ein Thema.
Und das wollen wir uns mal angucken. Das ist ein bisschen hektisch vom Ton, aber damit erleben wir, wie da gearbeitet wird, wie der VAR, was da für eine Kommunikationsdichte in ganz kurzer Zeit auf die Leute einprallt. Du hörst das auch, was wir jetzt hören, alles mit. Man hört auch deine Stimme im Hintergrund immer mal ganz leise. Aber wir hören erstmal die Kommunikation VAR. Bei dieser Entscheidungsfindung war das abseits und ist der Spieler in Line of Vision?
Oh, abseits, Fragezeichen. Steht der im Abseits?
Guck dir hier an.
Chat, genau, ist für mich ein Unfall. Will auch so. Gar nichts.
Ob er Abseits steht, schau mal bitte, ob er 16er hoch macht.
Abseits ist für mich auch nichts.
Deutsch 2, wir gucken noch einmal kurz, ob Abseits ist, ja oder nein.
Okay. Hier ist gerade ein Spieler mit der bluten Munde raus.
16er hoch.
Also eher Abseits.
Eher Abseits, aber.
1, 2, 3.
Mach mal die Linie einfach vor. Lieg mal einfach Linie am Fuß an. Einfach die Linie vorne.
Josh, warte.
Passt dir das von der Linie hier unten?
Ja, das ist
am Fuß. Der Vierer kommt,
Sören. Ist ja kein Abseits. So, kein Abseits. Schieß, mach mal der Chip bitte.
Mach mal den Chip?
Ja.
Guck ich oben.
Ja, für mich ganz entscheidend. Hey, ich rede nur mit ihm! Ich rede nur mit ihm!
Ich habe nie halt.
Aber das Vergleich mit der Szene, die wir in Kiel hatten, ist das kein Abseits. Der läuft aus der Szene raus,
aber auch
der Ball ist am Boden.
Aber nicht ins Detail gehen.
Gut.
Deutz 1, Tor korrekt.
Tor korrekt, fertig, weiter geht's.
Jawohl. Ja! Jetzt rede nur ich! Tor korrekt, weiter. Aber das ist die Kommunikation mit den Spielern dann, ne?
Ja.
Die
ja,
dich genau bedrängen und was hören wollen. Du hältst dir dann wahrscheinlich die Hand ans Ohr, sagst Moment, aber...
Genau, also das meiste, was jetzt vielleicht hier nicht so rüberkommt, aber für mich ist diese ganze Kommunikation vom VAR in dem Moment gar nicht hörbar. Also er muss sich ja zuschalten.
Okay.
Das heißt, da habe ich schon mal so ein bisschen Ruhe und kann mich wirklich auf die Spieler um mich herum konzentrieren, kann das managen. Noch interessant ist vielleicht, dass Perez, der Torwart von Bayern, erst nachdem diese Szene oben dann groß wurde, realisiert hat, oh, ich könnte ja doch irgendwo beeinträchtigt worden sein und dann erst aus dem Tor zu mir gekommen ist.
Okay.
Aber zeigt mir so ein bisschen, dass er halt in dem Moment, dass es für ihn kein Faktor war, dass da ein Spieler vor der Nase quasi einmal kurz durchs Bild gehuscht ist, sich aus der Szene rausbewegt hat.
Darf er eigentlich zu dir kommen? und mit dir reden? Normalerweise darf doch nur der Kapitän mit.
Wurde sanktioniert gestern.
Also gab eine gelbe Karte.
Gab eine gelbe Karte.
Okay, das genau. Hatte ich nicht mehr auf dem Schirm.
Aber er wurde ja entlarvt dadurch, dass die Hintertorkamera genau gezeigt hat, dass er nicht beeinflusst genau. worden ist. Und ja. das ist ja so das, was wir, glaube ich, alle so ein bisschen unterschätzen. Sehen wir die gleichen Bilder wie die Leute unten im Keller? Fragezeichen. Ich habe gelernt, als ich im Keller war, nee. Das ist oftmals so, dass wir nicht alle Bilder, also wir Zuschauer, nicht alle Bilder sehen.
Die ihr auch auf der Bank oder eure Leute auf der Bank
unterschiedlich bewertet worden.
Und ja, wir auf der Bank auch nicht. Ja. Ne? Wo wir dann sagen, ja, aber es war doch klar abseits. Ja. Und dann siehst du vielleicht so hinter dem Tor in der Einstellung, dass er nicht beeinflusst worden ist. Er stand vielleicht
abseits. Ja, aber spielt für die keine Rolle. Ne? Weil ich habe nämlich auch mal ein Tor genommen bekommen. Da hat er völlig freie Sicht gehabt, stand aber im Abseits ähnlich, ist durchgelaufen und das Tor ist genommen worden.
Ja, aber in dem Fall war er ja nicht abseits. Deswegen ist diese Frage geklärt worden. Aber man sieht, in was für einer kurzen Zeit, wie viele Entscheidungen da abgearbeitet werden müssen und wie die Kommunikation ist. Und ehrlicherweise, das ist schon ganz schön hektisch. Also das muss man auch immer mal wieder sagen, wenn man schimpft mal auf den VAR oder auf die Schiedsrichter. Das ist wirklich nicht einfach.
Ja, und weil es so hektisch ist, Flo, hast du gerade im Nebensatz fallen lassen, finde ich es ein Unding, dass die Spieler, wenn die Schiedsrichter korrespondieren mit ihren Leuten und kommunizieren, dass die dann zutexten. Gestern euer Weigel bei dem Handding hat der auf den Stieler eingequasselt ohne Ende. Aber das ist nur ein Name. Ja, der Kein ist ständig bei den Schiedsrichtern, wenn irgendwas passiert. Das ist eine Unsitte. Und ich würde den Schiedsrichtern, ich bin nicht euer Berater, aber ich finde, die müssen irgendwann sich wehren. Dann schickt man die Leute halt weg. Und es gab ja mal ein Sommerturnier in Deutschland heuer, wo das nur dem Kapitän vorbehalten war,
aber den Schiri so
zu quatschen. Ja, ja, ich weiß ja, es ist nicht abgeändert worden.
Dieses Sommerturnier war die Europameisterschaft. Du, das klingt so wie so, genau. wie so ein Feriencamp.
Nee, ich glaube, das haben wir schon verstanden. Ja. Nee, aber ich finde, da müssen sich die Schiedsrichter wehren. Ja. Das kann nicht sein.
Aber was hochinteressant ist, es gab beim Topspiel letzte Woche, dein Kollege Sven Jablonski hatte so eine Kamera drauf, die sogenannte RefCam. Und da gab es jetzt das Material diese Woche. Und das zeigt nochmal, wie wichtig die Kommunikation zwischen Schiedsrichter und Spieler ist, wie viele Leute ankommen, wie man damit umgehen muss, wie man das handeln kann. Und da wollen wir uns ein paar wichtige Szenen auch noch mal schauen. Sebastian Bernsdorf hat das Ganze zusammengefasst. Die Bilder der RefCam von Dortmund Bayern und Sven Jablonski.
Sven Jablonski, Leiter des Topspiels Borussia Dortmund gegen den FC Bayern.
Viel Erfolg, ne?
Eine kleine Kamera an seinem rechten Ohr zeigt uns die ganz persönliche Sicht des Schiedsrichters. Und dank eines Mikrofons können wir zuhören.
Männer, auf geht's. Vollgas.
Ja, es gibt viel zu tun. Und wir lauschen mal.
Upa, Upa! Du musst auch aufpassen. Grenze, dein Feind ist Grenze.
Warnen, schlichten und beruhigen.
Oh, komm runter, komm runter. Klares Faust, Mini, niemals. Josh, bleib mal stehen.
Es ist alles auf 0 auf 15, komm doch runter, alles okay. Alles okay.
Chef bleiben im Kindergarten der großen Jungs.
Aber.
Und natürlich die richtigen Entscheidungen treffen.
Ich mach das.
Zum Beispiel beim durchaus umstrittenen Tor zum 1:1 Endstand.
Nico, guck mal, wenn ich den Eindruck habe, dass er sofort schwer verletzt ist, hätte ich sofort unterbrochen, weißt du? Aber ich muss, wenn daher kein Foul ist, ich muss den Angriff hier eh auch laufen lassen.
90 Minuten lang ununterbrochen Kommunikation, ab und zu auch mit den Videoschiedsrichtern.
Für mich war es zu wenig, also ich auch. Die Wirkung passt nicht so richtig zusammen.
Stolz 1, Check complete.
Vor allem aber mit den emotionalisierten Spielern.
Das ist eine Böse, der hält ihn. Und wenn du kommst, ist eigentlich auch gelb. Ich hab das halt gesehen, aber es ist für mich zu wenig. Ich sehe das ja. Nein.
Nur weil er nicht fällt.
Check das. Ja, er guckt drauf.
Bundesliga-Schiedsrichter. So gesehen ein echter Knochenjob. Denn Lob gibt es nur selten, Kritik so gut wie immer. Und angesichts Jablonskis persönlicher Perspektive stellt sich die Frage, unterschätzen wir die Leistungen unserer Schiedsrichter?
Jens, unterschätzen wir die Schiris? Oder das, was sie machen müssen. Also wenn ich diese Kommunikation mitkriege mit den Spielern, das ist schon anspruchsvoll.
unterschätzen wir die Schiedsrichter, die Leistung der Schiedsrichter? Ich würde eher sagen, wir überfordern sie komplett, wie ich finde, mit manchen Sachen und verkomplizieren das Ganze. Und das sieht man und hört man ja auch, wie anspruchsvoll, wie komplex dieser Job ist. Und man darf ja auch nicht vergessen, die haben dabei Puls 150, 160. Habt ihr mal eine Messung gemacht? Oder?
Aber also im Vollsprint halt um die 200, aber ja. Durchgehend zwischen 140, also, 145 würde ich schon
wenn
sagen.
Wenn ich 90 Minuten... vielleicht geht es dir auch ähnlich, Stefan.
Stefan ist immer noch voll austrainiert.
Heutzutage 90 Minuten teilweise mit Puls 200 mich über das Spielfeld bewegen müsste, dann hätte ich keine Kapazitäten mehr, das alles noch irgendwie im Griff zu haben. Also ich finde, die Schiedsrichter sind zum Teil überfordert von den Regeln, von den ganzen Anforderungen. Und worauf ich nochmal hinaus wollte, das könnte ich mir den ganzen Tag angucken. Also diese Bilder, diese Kommunikation zwischen Spielern, zwischen Schiedsrichtern, könnt ihr mir vorstellen, dass die Sendung vielleicht auch einige Menschen bei der DFL gucken? Also gerne eigentlich bei jedem Spiel und vielleicht auch mal irgendwann live.
Gab mal so einen Film, ne? Von so englischen Schiedsrichtern, wo die alle mit Kamera und Ton ja, ja. mal unseren Spielern ja. gezeigt. Ne? Ich weiß jetzt gar nicht, wie der Film heißt. Ich meine, aber kannst du schauen.
Was für mich die Grundlage ist, ist eine gute Kommunikation. Also ihr wart Spieler. Und wenn du einen Schiedsrichter hattest, der gut mit dir kommuniziert hat, ist das für mich die Grundlage. Dann akzeptierst du vielleicht auch mal, dass er vielleicht jetzt bei der Situation nicht so entschieden hat. Und das ist für mich das, wenn mir ein Schiedsrichter erklären kann, auch als Spieler, das ist das, warum ich so entschieden habe. Dann hast du doch gar keine Argumente mehr als Spieler. Und wenn er dich wegschickt und ständig versucht, diese Emotionen runterzubügeln und kann sie damit nicht runterbügeln, das ist für mich die Qualität eines Schiedsrichters. Eine gute Kommunikation auf dem Platz, neben dem Platz. Und dann hast du viele emotionale Szenen, kochst du schon runter, bevor sie richtig emotional werden. Und das finde ich, das ist ganz, ganz wichtig heutzutage. Und du hast sehr viele, und das macht für mich den Guten vom, das ist der Unterschied vom Guten zum sehr guten Schiedsrichter. Wenn du schaffst, gut mit den Spielern, respektvoll mit den Spielern auf dem Platz zu kommunizieren, und dann wird auch kein Spieler, und so habe ich es zumindest. Also mir hat man alle Argumente genommen, wenn ein Schiedsrichter kommt und erklärt mir, wieso, weshalb, warum, und ich kann das nachvollziehen, ja, dann bin ich ruhig, da sage ich nichts mehr. Und absolut. So wird es beim Spiel auch sein. Ja.
Und Stefan, wenn wir jetzt nochmal zu Sven Jablonski gehen. Das waren ja nur Ausschnitte, das gibt es ja länger auch im Netz abzurufen. Die Kommunikation, wenn dann die Kimmichs und Goretzkas und Müllers und Schlotterbecks vor dir stehen und alle dir sagen, dass du eigentlich jetzt gerade einen Fehler gemacht hast, da ruhig zu bleiben, so, das finde ich schon bewundernswert.
Absolut bewundernswert. Da brauchen Schiedsrichter dann auch ein Stück weit eine Erfahrung. Aber wichtig ist natürlich dieser kommunikative Umgang mit den Spielern. Da haben wir schon sehr, sehr gute Schiedsrichter, die das auch cool und ruhig machen. Manche sind ein bisschen anders, aber da müssen sie erst hinkommen. Dafür brauchen sie die Erfahrung. Aber Jablonski hat das hervorragend gemacht.
Ja, und trotzdem hat er Stress gehabt. Und die Schiedsrichter, ja. Da bin ich fast ein bisschen anderer Meinung als der Kollege Wirkus. Das sind ja keine Wanderprediger, dass sie jedes Mal dem Spieler erklären, hoppla, das war deswegen so und so und deswegen habe ich so und so entschieden. Jablonski hat das Spiel super geleitet und trotzdem, was der angefeindet wurde, haben wir jetzt wunderbar gehört. Also ich finde,
angefeindet würde ich jetzt nicht sagen, aber da war anfeindet.
Ja, es ist gerade ständig. Jetzt hast du gesehen, wie er ständig.
Ja, da war ein Schubser, aber das ist aber ja
Stefan,
normal.
Stefan, es kann doch nicht sein, dass die Schiedsrichter permanent dazugequasselt werden. Also ich finde, kann
es
ich
gibt
nur
ja die Regel.
Die müssen,
es gibt
ja, diese aber Regel. Die wird ja nicht angewendet.
Doch, die geben gerne Karten, aber das wird in Kauf genommen.
Aber es war doch
2% würde ich sagen.
Aber Carlo, es war doch schön von Jablonski in der Szene, wo Goretzka dazu kam, zu sagen: Normal muss ich dir Geld geben.
Ja, so. Und dann war er auch weg, ne?
Und dann war er weg. Ja. Genau so musst du das
ja finden. Das in der Regelauslegung.
Wenn ich jetzt nach dir gehen würde, müsste er ja jedem dann gelb geben. Ja. Oder Sören, in dem Fall Goretzka. Und das wäre dann auch nicht gut für ihr Spiel. Dann wäre es noch aggressiver, das weißt du auch.
War dein 50. Bundesligaspiel. Du hattest zwischendurch eine lange Knieverletzung. Deswegen, es wären jetzt eigentlich schon wesentlich mehr. Aber Gratulation zu diesem kleinen Jubiläum.
Dankeschön.
Hast du in dieser Zeit, seit du Bundesliga-Schiedsrichter bist, deine Art zu kommunizieren verändert oder hat die sich automatisch mit mehr Erfahrungen verändert mit den Spielern?
Ich glaube schon ein Stück weit. Wie beim jungen Spieler, der spielt in seinen jungen Jahren vielleicht auch ein bisschen anders. Man versucht sich immer wieder anzupassen. Ich finde es jetzt gut, dieses Sanktionieren mit gelben Karten, weil wir haben natürlich auch eine große Verantwortung auf den Amateurbereich. Wir sind Vorbilder alle, die Spieler, sowohl die Schiedsrichter als auch die Spieler. Und das ist für mich halt wichtig, dass wir mit gutem Beispiel vorangehen, dass sie das halt auch auf die unteren Ligen überträgt, dass da der respektvolle Umgang mit den Spielern, und der kann wirklich mal so sein, dass man erklären kann, wenn man Zeit hat. Der muss aber, und da gebe ich dir recht, auch mal so sein, dass man klare Kante sagt, und jetzt ist Schluss, bis hier, und jetzt höre ich erstmal nach, was los ist, und dann können wir vielleicht weitersprechen. Also ich glaube, die Mischung, die macht's, wir müssen alle mitnehmen in dem Spiel, und dann kommen wir, glaube ich, zum guten Ergebnis.
Aber und wir müssen natürlich auch die Fans mitnehmen, und du hast gerade gesagt, Mensch, das könnte ich mir stundenlang angucken. Wie waren die Reaktionen im Netz, Ruth?
Also die Fans sind wirklich begeistert von dieser Transparenz. Wir haben das Video in ganzer Länge ja auch online gestellt, und das wird wirklich tausendfach geklickt. Und die Fans freuen sich, dass sie einfach mal diesen Einblick bekommen und sagen, ihnen war das nicht bewusst. Also mit der Kamera sieht man jetzt mal, was muss der Schiedsrichter leisten. Und weil ihr die Frage gestellt habt, ob die Schiedsrichter unterschätzt werden, ich lese das schon bei den Fans raus, dass sie sagen, so genau war uns das nicht bewusst, dass die Schiedsrichter da in Millisekunden so viele Entscheidungen treffen müssen. Und was vor allem auch sehr interessant ist, die Kommunikation zwischen Spieler und Schiri. Also das ist echt etwas, was natürlich jeden Fan interessiert. Man kann ja da so ein bisschen reinlauschen, was da denn tatsächlich auf dem Platz dann so gesagt wird. Und die heißt es, ich finde es einfach nur extrem, in was für einer Situation Schiris sind. Denn sie müssen eben diese schnellen Entscheidungen treffen. Und da heißt es wirklich ein dickes, fettes Dankeschön an die Schiedsrichter, dass sie diese Offenheit auch haben. Denn das muss man ja auch mal sagen, das ist ja wirklich auch ein klarer Einblick in die Arbeit.
Danke für diesen Überblick. Ist ja sehr interessant, wie das auch zu Hause wahrgenommen wird. Ja, Heiko.
Ja, also was ich dazu noch ergänzen möchte, wir haben ja mit diese Briefings dann vor der Saison, ne, was an Regeln, Neuausrichtung oder Änderungen stattgefunden hat, und das fand ich schon immer gut in der Kommunikation, und ich habe damals, als ich ein Leverkusen-Trainer war, dann vorgeschlagen, ja, warum wird das nicht gleich auf der Videoleinwand gezeigt, wenn der VAR eingreift? Weil wir sitzen im Stadion dann, heute darf der ein iPad haben, aber der Zuschauer, der zu Hause sitzt, ein Sky oder ein DAZN-Abo hat, der sieht eigentlich mehr als der Zuschauer im Stadion. Und ich finde, das muss der nächste Step eigentlich sein, dass im Stadion das auch live gezeigt wird, dass die Transparenz da rein, ihr braucht euch nicht verstecken, weil ihr meistens eigentlich immer die richtigen oder die guten Entscheidungen trifft, aber der Zuschauer im Stadion weiß eigentlich gar nicht, was passiert denn da. Dann, und zu Hause siehst du eigentlich viel mehr.
Dann dürfen nur noch Vereine aufsteigen, die einen Videowürfel haben in ihrem Stadion. Und
das ja, muss ist, es halt
schon schwierig. Ja? Also solche Sachen muss man auch bedenken. Aber klar, wir alle wünschen uns noch mehr Transparenz, vor allem für die Menschen im Stadion.
Ja,
aber
also ich stelle mir das gerade vor, Sören pfeift das Spiel BVB gegen den FCB im Westfalenstadion. Ne? Ganz strittig Szene, Ende des Spiels, steht 1-1 und er entscheidet sich gegen den BVB. Dann den Nachhauseweg stelle ich mir ganz interessant vor von dir dann.
Ja, also
bei mir sind die Anreisen zum Stadion meistens auch etwas angenehmer als vom Stadion weg. Nein, Spaß beiseite. Ja, das ist natürlich eine Facette. Wir sind auch gerne dazu bereit, noch mehr Transparenz zu schaffen, und ich finde übrigens auch, dass die Leute im Stadion noch mehr mitgenommen werden sollten. Die Problematik sind wahrscheinlich die technischen Voraussetzungen und auch Lizenzen, Bildrechte und so weiter, die damit reinspielen, die dann halt auf anderen Ebenen entschieden werden.
Aber es ist ja so, ihr kommt ja regelmäßig hierher, ihr stellt euch nach den Spielen sehr häufig den live übertragenen Fernsehsendern. Es gibt eine größere Transparenz als, ich sag mal, vor 5 oder 10 Jahren. Und das finde ich sehr, sehr gut. Wir bedanken uns bei dir, Sören, für den Besuch hier bei uns in München. Das ist nochmal dein Applaus.
Sehr gerne.
Sören Stolz, meine Damen und Herren. Und das war unsere Rubrik. Da fragen wir doch mal den Schiri.
Da fragen wir doch mal den Schiri. Wurde präsentiert von Das Örtliche. Ohne Ö fehlt dir was.
Und gleich beschäftigen wir uns nochmal mit Borussia Mönchengladbach, den Plänen von Roland Wirkus, die Borussia wieder in die Regionen zu bringen, wo viele der Fans sie sehen, zu Recht sehen, weil diese große Vergangenheit dieses Clubs nach wie vor nachwirkt. Also das nach einer kurzen Pause hier bei uns im Stahlberg Doppelpass. Bis gleich. Willkommen zurück beim Stahlberg Doppelpass im Weihnachtlichen Flughafen Hilton in München. Wir kommen gleich zu Borussia Mönchengladbach, aber zuvor Ruth Hofmann mit einer Entscheidung der DFL. Unter der Woche wurden die Medienrechte final verkauft für die kommenden 4 Saisons. Und da ist viel reingekommen. Und jetzt ist die Frage, wie wird verteilt? Aber Ruth, klär uns erstmal auf.
Und vor allem müssen wir doch erstmal verkünden, Flo, erfreulicherweise bleibt der Doppelpass erhalten. Wir haben nämlich das rechte Paket für den Dopa nach wie vor erworben. Also bis 2029 mindestens gibt's uns. Das hat den Applaus verdient. Dankeschön. Nächstes Jahr schon 30-jähriges Jubiläum und darüber hinaus. Also der Doppelpass ist eine Institution in Deutschland und wir freuen uns jeden Sonntag hier mit Ihnen zu diskutieren. Also die DFL hat die Rechte vergeben und hat tatsächlich für diese vier nächsten Saisons dann mehr Millionen erwirtschaftet, als das vielleicht der ein oder andere erwartet hätte. Es sind insgesamt 1,12 Milliarden pro Saison. Das bedeutet also 21 Millionen mehr. Das heißt, die DFL hat da richtig gut Geld eingetrieben, was vor allem die Vereine natürlich freut. Jetzt ist die Frage, nach welchem Schlüssel wird denn das ganze Geld dann auch verteilt? Es gibt ja bislang so eine Berechnung, 50% für alle Vereine gleich, dann gibt es 43% nach Leistung, 4% für die Nachwuchsarbeit und dann noch 3% nach Interesse, also wie sehr die Fanverbindung eben ist. Und jetzt ist die Frage, wie dann im Januar, wenn sich die Vereine auch austauschen, die Geldverteilung entschieden wird. Ich frage direkt mal nach bei Borussia Mönchengladbach und Roland Wirkus, was wäre denn Ihr Ideal, nach welchem Schlüssel dieses Geld auch verteilt wird?
Ja, also erstmal finden wir es ein sehr, sehr gutes Ergebnis, weil für uns ist es wichtig, dass wir Planungssicherheit haben. Und wenn man das im Kontext sieht, Italien, Spanien, vor allen Dingen aber auch Frankreich hat weniger Erlöse erzielt. Für uns als Manager ganz, ganz wichtig. Das ist erstmal schon mal das Allerwichtigste. Dann geht es natürlich wie immer um Verteilung. Und da sind wir trotzdem, dass wir auch, was Reichweite angeht, was Interesse angeht, sind wir einer der Clubs, die sicherlich zu den Top 6 gehören. Trotzdem sage ich, muss Leistung belohnt werden. Und man muss eine gute Balance finden zwischen Leistung. Also wir sind Verfechter des Leistungsprinzips und sagen ganz klar, das muss belohnt werden, weil ich finde, das ist die Grundvoraussetzung. Und das sehen wir so in Mönchengladbach.
Carlo, es ist ja so, wenn andere Traditionsvereine sagen, Mensch, wir machen die Auswärtsblöcke voll, wir haben größere Fanlager, wir haben die Tradition und das möchte ich, dass das honoriert wird, kann man das verstehen? Wie hältst du es denn da? Bist du da eher bei Roland Wirkus Leistung oder hat diese Tradition und diese Fanverbindung auch was sozusagen, was sich nachher monetär noch mehr auswirken muss als jetzt diese 3%?
Die Leistung läuft ja immer über das Geld, oder im großen Teil. Und das heißt, wenn jetzt die Großen, wie er fordert oder anregt, ihre Leistung belohnt kriegen, dann wird die Schere ja trotzdem immer breiter. Das werden wir auch nicht mehr verhindern. Und wenn wir jetzt haben wir diese neue Champions-League-Geschichte und über die Club-EM kommt auch wieder für zwei Vereine aus Deutschland mehr Geld rein, auch wenn dann die Belastung größer wird. Aber die Schere wird einfach dann immer größer und wir können doch jetzt die Bundesliga schon anschauen. Bayern München wage ich hier vorauszusagen, das war von Uli Hoeneß keine super Prognose. Die werden Meister werden, weil die anderen einfach momentan hinterherhinken. Und hinten im Keller, wo die aufgestiegen sind, super, wie die arbeiten und alles tun, aber es wird verdammt schwer, dass die das halten. Also so gesehen haben wir diese Mehrklassengesellschaft ja ganz krass und es wird dann noch schlimmer werden.
Aber wir werden zum Beispiel jetzt nicht, dass wir sagen, dass es gar nicht bewertet werden muss. Natürlich muss es auch bewertet werden, aber in einem vernünftigen Verhältnis. Nochmal, wir würden ja davon profitieren, weil wir einer der Clubs sind, die auswärts die Blöcke voll machen, dass wir zu Hause haben wir das Stadion in der Regel voll und auch großes Interesse produzieren. Aber und da gebe ich ja recht, das ist so. Ne? Die Schere geht immer weiter auseinander, klar, aber es muss ein gutes Verhältnis sein, weil sonst würdest du ja Misswirtschaft, kannst du, musst nicht unbedingt ja auch noch unterstützen. Ne? Also ich finde, es muss ein gutes Verhältnis sein und dann bin ich auch derjenige, der sagt, das muss schon honoriert werden. Was auch honoriert werden muss, das ist ja auch eine Säule, Nachwuchsarbeit, weil das für uns immens wichtig ist in Deutschland. Sehen wir jetzt wieder Nationalmannschaft. Auch das muss man einfließen lassen in die ganze Geschichte. Und dann hat man ein gutes Paket. Das wird eine Diskussion geben, klar. Aber ich glaube, da findet man im Sinne des Fußballs auch eine gute Lösung.
Ja, und dann schreibst du ja im Endeffekt als Verein deine Philosophie.
So, die Philosophie bei Bayern München ist ja, sie sind in der Lage, für 50 oder auch mal für 100 Millionen Spieler zu kaufen. So, das wird Borussia Mönchengladbach ja nie schaffen. Wahrscheinlich auch kein anderer Verein in der Bundesliga. Für Gladbach ist, glaube ich, ganz entscheidend der Nachwuchs. Eben junge Spieler, hungrige Spieler, guter Spieler wie Reitz oder einen Hack hochzuziehen, zu Stammspielern zu machen, zu wichtigen Spielern und sie dann wahrscheinlich in 3, das wollt ihr nicht, das weiß ich, aber in 3 oder 5 Jahren einfach verkaufen zu müssen, damit der Apparat weiterläuft. Also die Philosophie unterscheidet sich da schon extrem und damit sind wir bei der Schere, die dann auseinandergeht.
Aber es gibt ja auch Leute, die sagen, warum verteilen wir nicht unter allen Bundesligisten gleich? Weil die oben, die kriegen ja eh mehr Geld durch den internationalen Wettbewerb und dadurch haben wir schon einen Unterschied. Das ist aber,
ja, aber das,
sagen wir, nur noch romantisch.
Aber das erarbeiten sie sich ja. Das schaffen sie ja durch Leistung. Dann sind wir ja wieder beim Leistungsprinzip. Das schafft der FC Bayern durch die Leistung, die sie Jahr für Jahr im Endeffekt liefern, auch oder vor allen Dingen international.
Aber durch die Basis, die sie seit ewiger Zeit haben, finanzieller Art und durch den Vorsprung. Und wenn wir ihn hier zu Recht gratulieren, dass er Geheimdienst für 7 Millionen nach Gladbach lockt, Harry Kane hat 100 gekostet, da sehen wir doch schon mal den Unterschied.
Ja, ja, ich glaube nicht, dass ein Außenverteidiger 30 und dann noch einer, der später zurück ist. Also ja, klar. Ja, das sind andere Dimensionen. Ja?
Ja, und das ist schwer für kleine Vereine. Nehmen wir doch mal Heidenheim. Ja? Die kommen in die Bundesliga, qualifizieren sich international. Eine Riesengeschichte, dadurch mehr Einnahmen. Müssen aber aufpassen, dass sie jetzt nicht absteigen und vielleicht im nächsten Jahr sogar wieder in der zweiten Liga spielen. Also das Niveau dann zu halten, das können ja wirklich nur ganz wenige.
Aber jetzt schauen wir auf Borussia Mönchengladbach. Und Norman Soleder skizziert die Situation in Gladbach. Wo ist man und wo möchte man hin und wo war man schon mal?
Knapp 3 Jahre ist Roland Wirkus jetzt hauptverantwortlich im Amt. Und so richtig ist Borussia Mönchengladbach in dieser Zeit nicht aus dem Quark gekommen. Bis jetzt hat Wirkus Stagnation verwaltet. In der letzten Saison drohte sogar lange Zeit der Abstieg und Gerardo Seoane galt sogar in der neuen Spielzeit lange als der gefährdetste Trainer der Bundesliga. Doch ausgerechnet nach einem Ausscheiden im Pokal gegen Frankfurt in Überzahl findet Gladbach plötzlich besser in die Spur. Wirkus hält an Seoane fest und bis jetzt zahlt es sich aus. Auch weil Tim Kleindienst ein absoluter Königstransfer ist. Der spätberufene Nationalspieler trifft so regelmäßig, dass zurzeit in Gladbach niemand an den Abstieg denkt. Kleindienst nennt man Timothy Small Service, aber er leistet große Dienste. Gladbach spielt in sicheren, mittleren Tabellenregionen. Das wäre an den meisten Bundesliga-Standorten ein respektabler Erfolg. Doch leider haben die Fohlen eine glanzvolle Geschichte, die meisten Fans zwar nicht mehr erlebt haben, die aber trotzdem noch in den Köpfen herumspukt. Mit solidem Mittelmaß kann sich der Anhang nur ungern abfinden. Doch die Finanzmittel am Niederrhein sind knapp und bleiben knapp. Und Kleindienst allein kann auch kein neues Gladbacher Fußballwunder erzwingen. Wir fragen daher, wie wird aus der grauen Maus wieder ein ungestümes Fohlen, Herr Wirkus?
Ja, wie kommt ihr wieder dauerhaft oben ran und oben rein?
Ja, also erstmal graue Maus. Muss ich jetzt mal so ein bisschen auflösen. Also wir haben den höchsten Zuschauerschnitt, seitdem wir im Borussia-Park sind. Wir haben, was Sponsoring-Einnahmen angeht, haben wir die höchsten Einnahmen, seitdem wir im Borussia-Park sind.
Mitgliederzahl ist,
glaube ich, hochgegangen. Mitgliederzahl über 100.000. Wir sind eine Stadt von 270.000 Einwohnern im äußersten Westen und haben über 105.000 Mitglieder, haben diese Marke durchbrochen. Also graue Maus beim besten Willen sehe ich nicht. Die Geschichte, die ist relativ einfach erzählt. Wir kommen aus erfolgreichen 10 Jahren, haben uns mehrfach fürs internationale Geschäft qualifiziert, aber halt einmal nicht. Nämlich vor 3,5 Jahren haben wir uns nicht für das internationale Geschäft qualifiziert, hatten einen immens teuren Kader, der ausgerichtet war auf internationalen Fußball mit sehr vielen auch älteren Spielern, aber auch Qualitätsspielern. Und die Jungs haben ihre Karriere beendet, haben uns teilweise verlassen. Wir mussten eine komplett neue...
Vor allem ablösefrei verlassen.
Vor allen Dingen ablösefrei verlassen, weil die Jungs heutzutage oftmals ihre Verträge dann auslaufen lassen. Wir hatten gar keine Möglichkeiten, diese Verträge zu verlängern. Das hat uns immens Geld gekostet. Hm? Dann kam obendrauf noch Corona. Und dementsprechend
kam
waren
bei allen drauf.
Kam bei allen drauf, aber die Situation war bei uns halt anders. Und ja, und dann hast du halt eine Situation, hast keine Gesichter mehr, verlierst deine Qualitätsspieler, verlierst ein komplettes Gesicht mit Spielern wie Hermann, Janschke, Stindl, die für die Kabine immens wichtig waren, verlierst dann deine Qualitätsspieler mit Thuram und Rami Benzibaini. Also eine ganz, ganz schwierige Situation. Und dann ist es erstmal wichtig, dass du den Club wieder solide aufstellst, dass du eine vernünftige Basis hast, weil es gibt Clubs, und große Clubs mit viel Tradition, die spielen nicht mehr Bundesliga. Ne? Also wenn ich an den HSV denke, wenn ich an Schalke 04 denke, geile Vereine, vor allen Dingen der HSV versucht jetzt schon länger wieder in die Bundesliga aufzusteigen, und dann muss man einfach auch mal die Realität sehen. Das Leben ist nicht wünsch dir was, sondern so ist es. Und wenn du eine neue Mannschaft bauen willst, dann ist es so, dass du einfach, dass du einfach auch ein bisschen monetäre Mittel brauchst, um der Mannschaft wieder ein neues Gesicht zu geben. Jetzt sind wir gerade dabei, der Mannschaft wieder dieses Gesicht zu geben und Stabilität hinzubekommen. Und aus der Stabilität ist es dann auch unser Ziel, wieder anzukommen.
Ich verstehe, dass dieses sich stabilisieren auf diesem Bereich, nach dem, was jetzt erzählt wurde von dir, was ja auch unzweifelhaft Fakt ist,
erstmal Erfolg ist. Da war eine Phrase drin.
Ja. Welche war das nochmal? Wer weiß das? Ja. Unser Kassenwart passt auf. Ja. Aber dafür Verständnis, aber vielleicht auch Verständnis für das graue Maus. Wenn wir mal auf die Platzierungen der letzten Jahre schauen und auch den aktuellen Tabellenstand, also 21, 22, 10. 10. letztes Jahr 14. geworden, wo es teilweise auch echt knifflig war. Genau. Und jetzt ist man momentan 11. Allerdings, das will ich auch nicht verschweigen, sind es, glaube ich, nur 2 Punkte Richtung internationales Geschäft. Deshalb graue Maus. Ihr wollt ja nicht auf Dauer irgendwo zwischen 9 und 14 spielen, sondern ihr wollt woanders hin.
Ja.
Und deswegen die Frage, wie kann man aus diesem grauen Mauskleid wieder raus und ein, wie hat es der Kollege genannt, wieder ein angriffslustiges Fohlen werden oder sowas in der Art?
Ja, es ist halt so, dass du auch für Dinge stehen musst. Und Stefan hat es ja eben gesagt, eine ganz, ganz wichtige Sache in unserem Club, und das ist in der DNA behaftet, ist Jugendarbeit, was wir gemacht haben. In der wirklich sehr, 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 sehr erfolgreichen Zeit jetzt, wo wir Champions League gespielt haben, ist es natürlich schwierig, Jugendspieler zu entwickeln. Das kriegen die ganz Großen dann auch nicht hin. Und da waren wir nicht mehr gut. Das haben wir wiederbelebt. Wir haben jetzt sehr viele junge Spieler, die wieder auf dem Sprung stehen. Rocco Reitz ist einer von diesen jungen Spielern, wo wir sagen, der kann eins der Gesichter werden. Auch noch ein junger Spieler. Und das ist erstmal die Grundlage für Borussia Mönchengladbach, dass wir wieder für was stehen, nämlich junge Spieler entwickeln, die wir dann, Stefan, du hast recht, entwickeln müssen und dann irgendwann auch wieder verkaufen müssen, damit wir dann auch wieder in neue Projekte investieren können. Und so ist es dann wichtig, wieder die Basis zu schaffen, dann im Transfergebaren dann auch sicherlich den ein oder anderen guten Transfer zu machen, um auch eine Struktur zu schaffen, um diese jungen Spieler entwickeln zu können. Und da sind wir gerade bei. Das ist ein Prozess. Ich weiß, in der schnelllebigen Zeit hast du diese Zeit nicht, aber die brauchst du halt, wenn du nicht über unbegrenzte finanzielle Mittel verfügst.
Habt ihr jetzt sozusagen die Altlasten oder die Dinge, die aus der Vergangenheit liegen geblieben sind, abgearbeitet, und jetzt ist ein Startpunkt, wo ihr sagt, ab jetzt sind wir wieder sauber und jetzt können wir nach vorne angreifen?
Es ist jetzt so, dass wir in 25 zum ersten Mal keine auslaufenden Verträge haben. Wir haben jetzt nicht die Angst, dass wir werthaltige Spieler ablösefrei verlieren. Allein Thuram, Benzibaini, das hat uns richtig Geld gekostet. Ginter hat uns richtig Geld gekostet.
Itakura läuft, glaube ich, 26 aus. Dann müsste er ja wahrscheinlich auch schon bald wieder, weil es ein wichtiger Spieler ist.
Ja, aber sind wir bei, wie gesagt, 25 keine auslaufenden Verträge.
Außer bei Thomas Wirkus, der läuft ja aus 2025.
Das stimmt, ja. Der heißt aber Roland, nicht Thomas.
Roland, ja, natürlich.
Ja, also ich dachte, da ist er irgendwie noch ein Verwandter oder sowas. Ja,
das ist zum ersten Mal,
da kommen wir aber auch noch dazu, ja.
Also wie zum ersten Mal keine auslaufenden Verträge, das ist eine gute Basis.
Außer beim Geschäftsführersport.
Ja, aber da kommen wir dann später zu. Der ist nicht so wichtig. Wichtig ist erstmal, dass wir den Club, dass wir den Club erstmal wieder dahin bringen, wo der Club hingehört. Und da brauchst
ich dachte,
du
Konstanz in den wichtigen Positionen sei wichtig für den Verein.
Das ist sicherlich auch wichtig.
Aber die, aber die Frage, die ich jetzt mal stellen muss, ist ja, wenn du Benzebaini, Thuram und Ginter, so, warum habt ihr es nicht geschafft, diese drei zu halten? Ja. Haben die Spieler selber für sich gesagt, ich sehe hier keine Entwicklung, ich gehe zu etwas anderem, größeren, mit größeren Erfolgschancen?
Ja, also alle drei wollten international spielen. Das konnten wir in dem Jahr nicht bieten. Und dann haben die ihre Verträge. Und wir haben natürlich versucht, sie zu verlängern. Aber es war halt unmöglich bei den Forderungen, die die Spieler dann auch hatten. Vielleicht berechtigt, keine Frage. Konnten wir uns aber nicht mehr erlauben. Und dann haben sie den Club verlassen. Und das ist natürlich für einen Verein wie Gladbach, der immer mit Transfererlösen arbeiten muss, weil wir diese immer wieder investiert haben in neue Projekte, immens wichtig. Und das haben wir halt verloren. Und jetzt müssen wir genau da wieder hinkommen. Jetzt haben wir eine Basis, von der wir dann auch wieder starten können. Altlasten sind behoben. Und jetzt glaube ich, dass der Club, nein, ich glaube nicht, ich weiß, dass wir mit der Basis auch wieder zumindest in Gefilde kommen können, die dem Club zustellen.
Jens meldet sich schon die ganze Zeit.
Danke, Herr Lehrer, dass Sie mich dran nehmen.
Ja, gerne, weil du nicht geschnipst hast. Weißt du?
Genau. Also graue Maus, finde ich, ist auch der völlig unzutreffende Begriff für die Borussia, gerade bei der ganzen Tradition. Die muss ich jetzt nicht hier irgendwie aufzählen aus den 70ern. Es gibt genügend Geschichten, die man über den Verein erzählen kann, die man eben auch erzählt hat. Und das ist jetzt, finde ich, die große Herausforderung, gerade nach den Saisonplatzierungen der vergangenen Jahre. Jetzt gilt es halt, einfach neue Geschichten zu erzählen. Und die Nachwuchsspieler, Rocco Reitz zum Beispiel, ist sicherlich eine Möglichkeit, das zu tun. Du musst aber auch den Trainer dafür haben, der dann wiederum diese jungen Spieler einsetzt. Das war bei Daniel Farke, glaube ich, nicht unbedingt der Fall. Jetzt hast du mit Seoane auch jemanden, der ein Stück weit dazu gedrängt wird, weil er natürlich auch in der letzten Saison nicht performt hat. Also ich glaube schon, dass Gladbach die Voraussetzung hat, neue Geschichten zu schreiben. Wenn sie es nicht schaffen, ist die Gefahr sicherlich da, zu einer neuen grauen Maus zu werden. Aber ich finde die Voraussetzung gut.
Aber du hast völlig recht. Es ist halt auch ein Trainer, den du brauchst, der diesen Weg dann auch mitgeht. Ne? Es war vorher mit dem Trainer klar besprochen, welche Möglichkeiten wir haben. Die sind okay, aber limitiert. Und da moppert der Trainer auch nicht. Das ist, wenn du alleine siehst, wir müssen Kone verkaufen. Mhm. Und haben keinen Ersatz geholt für Kone.
Aber den habt ihr ja auch am letzten Tag, am Deadline-Day, glaube ich,
ja,
verkauft.
Ja, haben wir am letzten Tag verkauft. Trotz alledem haben wir uns natürlich Gedanken gemacht, was kann man vielleicht noch tun. Trotz alledem hat der Trainer gesagt, nö, dann arbeite ich mit den jungen Leuten, die ich habe. Das ist auch ein Commitment vom Trainer. Und deswegen braucht der Trainer auch diese Unterstützung, die er von uns in Mönchengladbach bekommt, weil er genau diesen Weg akzeptiert, diesen Weg mitgeht. Und nochmal, wir hatten ein Spiel gegen Werder Bremen. Ein ganz entscheidendes Spiel, sage ich jetzt mal. Wie geht's weiter? Und er entscheidet sich für Lukas Ulrich auf der linken Verteidigerposition. Er hätte das auch anders machen können. Trotzdem geht er dieses Risiko, weil er weiß, das ist der Weg von Borussia Mönchengladbach. Das muss der Weg sein, solche Spieler zu entwickeln. Und Stefan, wie du sagst, dann auch leider irgendwann, das ist dann die Geschichte der Borussia, auch dich mussten wir dann irgendwann verkaufen, die wir dann verkaufen müssen und wieder neue Projekte starten.
Und ehrlicherweise, die Transfers von dir damals haben Borussia Mönchengladbach sozusagen teilweise sogar das Leben gerettet, das Geld, was damals
reinkam. Die haben uns das
Leben gerettet. Mein Transfer damals 2 Jahre das Gehalt abgedeckt. Ja, okay.
So teuer warst du. Wir machen eine kurze Unterbrechung. Sind gleich zurück, schalten nochmal zur Jahreshauptversammlung beim FC Bayern, sprechen über Borussia Mönchengladbach und Sie passen bitte genau auf, denn es gibt was zu gewinnen. Es lohnt sich mitzumachen. Wir sind gleich zurück beim Stahlwerk Doppelpass. Willkommen zurück in München. Flughafen Hilfen. Nächste Runde im Stahlwerk Doppelpass. Wir sind mitten in der Diskussion über Borussia Mönchengladbach. Unterbrechen die aber kurz, weil wir schnell noch mal zur Jahreshauptversammlung des FC Bayern München schalten wollen. Wir haben da immer solche Slots, wo solche Schalten möglich sind. Und da ist jetzt einer, und Stefan Kumberger, unser Reporter, ist nach wie vor da. Wir haben vorhin schon über, Stefan, über Rekordzahlen gesprochen. Da waren sie noch nicht verkündet. Kannst du uns jetzt was Näheres dazu sagen?
Ja, mittlerweile wurden sie verkündet. Der FC Bayern hat die Schallmauer durchbrochen. 1 Milliarde Umsatz, genau gesagt 1 Milliarde und 17 Millionen hat der FC Bayern in den vergangenen 12 Monaten umgesetzt. Und man hat schon gemerkt, wie sich hier im Verein die Kultur mittlerweile geändert hat. Früher hat Franz Beckenbauer den Leuten empfohlen, als es um die Zahlen ging, jetzt könnt ihr auf die Toilette gehen. Mittlerweile werden solche Zahlen laut beklatscht. Und apropos Franz Beckenbauer, da wird es hier richtig emotional. Natürlich wurde der verstorbene Kaiser nochmal geehrt. Seine Witwe war da, sein Sohn ist hier. Und es wurde verkündet, dass die legendäre Nummer 5, die Rückennummer des Kaisers, beim FC Bayern nie mehr vergeben wird. Also das ist doch mal ein großes Zeichen, wie sehr man Franz Beckenbauer hier immer noch schätzt.
Ja, und da sieht man mal wieder auch daran, dass der FC Bayern wirklich Stil hat. Das war bei der Trauerfeier so, das ist jetzt ganz offensichtlich bei der Jahreshauptversammlung auch gewesen und sehr, sehr ehrenwert, diese Nummer 5 nie mehr zu vergeben. Sag mal, ist eigentlich, Stefan, über diese ganzen offenen Verträge von ja, Gesichtern des Vereins, wir haben vorhin gesprochen über Musiala, aber es geht ja auch um Kimmich, ist da auch gesprochen worden? Gab es da irgendwelche Ankündigungen in die Richtung?
Ja, also gestern hat Max Eberl im Stadion noch zu uns gesagt, es wird keine Bombe platzen, es werden keine Vertragsverlängerungen verkündet. Aber Herbert Heiner hat nochmal deutlich gemacht, dass man natürlich mit Kimmich, mit Davis überraschenderweise und auch mit Musiala unbedingt verlängern will. Also da kam schon mal ein positives Zeichen Richtung Spieler. Man setzt weiterhin auf dieses Trio.
Okay, also zumindest da Optimismus, was diese Verträge angeht. Stefan, danke dir für deine Informationen von der Jahreshauptversammlung des FC Bayern München. Grüße in die Halle und bis bald. Roland, wenn du solche Umsatzzahlen hörst, über 1 Milliarde, ihr habt, glaube ich, 180 Millionen grob, das ist dann nicht mehr fairer Wettbewerb eigentlich, ne?
Also wenn man die Zahlen jetzt hört, überhaupt kein Neid, weil das hat der FC Bayern sich verdient. Aber wenn man alles mit Zahlen erklärt, und das will man ja heutzutage, wenn man alles mit Zahlen erklärt, dann muss man sich nur die beiden Zahlen mal vor Augen halten. 1 Milliarde zu noch nicht mal 200 Millionen Umsatz. Aber erwartet, dass wir unter den Top 4, Top 5 sind, das ist dann schon Brett. Das muss man sagen. Und das ist nicht so einfach. Und ich sage nochmal, wir in Mönchengladbach, wir müssen wertschätzen, dass wir ein sicherer Club in der Bundesliga sind. Und dann müssen wir, und das hat Max damals schon gesagt, wenn mal einer der Großen schwächelt, weil er vielleicht mit dem Geld nicht so gut umgegangen ist und keine guten Entscheidungen getroffen hat, dann müssen wir da sein. Mhm. Dazu brauchen wir aber wieder eine Basis. Und da sind wir gerade dabei, diese Basis wieder zu schaffen und von dieser Basis dann auch wieder anzugreifen. Der Club, und das haben wir vor der Saison gesagt, gehört in die erste Tabellenhälfte. Da sind wir nicht so weit weg. Die Ziele werden wir erreichen. Meine Aufgabe war es, dem Club wieder ein Gesicht zu geben, den Club zu stabilisieren. Und genau auf diesem Weg befinden wir uns. Der ist noch nicht zu Ende. Da brauchen wir sicherlich noch ein bisschen. Aber ich bin zu 100% überzeugt, dass wir das schaffen. Weil der Kader ist gut. Vielleicht nicht gut genug, um dieses Jahr schon international anzugreifen. Aber nochmal, man weiß ja nie, was passiert in der laufenden Saison. Und deswegen sind wir mit dem, was wir jetzt derzeit haben und auch darstellen, sehr zufrieden.
Und wir sprechen gleich noch weiter. Da gab es ja auch so ein bisschen, du hast gesagt, Mensch, die Erwartungshaltung ist zu groß, immer Champions League und so weiter. Hast dann ein bisschen zurückgerudert. Wir sprechen gleich über eine realistische Erwartungshaltung, die erreichbar ist für Borussia Mönchengladbach. Vorher 89 Sekunden Hinweise von unserem Sportwettpartner. Willkommen zurück am Stahlwerk Doppelpass heute mit dem Geschäftsführer Sport von Borussia Mönchengladbach mit Roland Wirkus. Wir haben gerade darüber gesprochen, diese Anspruchshaltung der Fans, da bist du mal ein bisschen aus dem Sattel gegangen, hast dann wieder zurückgerudert. Was ist realistisch? Was ist so ein Weg, wenn das alles funktioniert, den ihr gehen könnt die nächsten paar Jahre?
Also es ist erstmal so, das habe ich eben schon gesagt, dass wir unsere Jugend wieder auf Vordermann. Wir haben eine A-Jugend, die derzeit ungeschlagen Tabellenführer ist mit vielen interessanten Talenten. Wir werden im Winter einen unserer A-Jugendlichen zum Profi machen. Mhm. Der wird im Winter hochgezogen werden, weil der Junge sich das verdient hat und weil es unser Weg ist. Dieses Risiko müssen wir gehen, aber das ist überschaubar.
Können wir schon sagen, wer es ist?
Nee, der weiß es ja selber noch nicht.
Ach so, okay. Jetzt sitzen die alle zu Hause. Der gleich mit X.
Also, deswegen, wie gesagt, ist das auf jeden Fall also eine Säule, die passen muss. Wir haben eine U23, die sehr, sehr gut ist. Wir haben eine U17, die gut ist. Das sind richtig gute Jungs. Und Stefan ist damals selber aus unserer A-Jugend. Den haben wir aus Hamburg geholt. Hat in unserer A-Jugend gespielt, in einer erfolgreichen Mannschaft gespielt. Er war der Top-Spieler. Das haben wir jetzt wieder. Das ist eine Grundlage. Und dann ist es so, dass wir, wie eben schon gesagt, bei dem einen oder anderen Transfer auch gut liegen müssen, weil die Mannschaft braucht Struktur, damit sich junge Spieler an der Seite von Erfahrenen, und da spielt Tim Kleindienst eine große Rolle, sich auch dann entwickeln können. Und dann ist es so, dass wir irgendwann kommt es auch wieder dazu, dass wir dann den ein oder anderen jungen Spieler, den wir dann entwickelt haben, verkaufen und dann müssen wir es wieder clever investieren. Und so werden wir uns dann auch peu à peu entwickeln. Und was realistisch ist, ist in diesem Jahr, dass wir, ja, ich bin da auch sehr selbstbewusst, dass wir die Einstelligkeit, die greifen wir an. Da habe ich auch keine Sorge, dass wir das hinkriegen. Dafür sind wir sehr, sehr stabil. Vorausgesetzt, wir haben keine großen Verletzungssorgen. Die haben wir momentan nicht. Also,
ihr habt jetzt, glaube ich, vor der Winterpause noch Kiel, Hoffenheim. Ja, da kann man ein paar Punkte holen. Dann sieht es doch gut aus. Absolut. Dann ist man bestimmt einstellig, wenn man da was holt.
Absolut, das ist der Anspruch, den wir haben, dass wir in den beiden Spielen auf jeden Fall noch punkten. Und dann kommt im Januar Bayern München. Da freuen wir uns drauf. Das war immer ein schönes Spiel zu Hause gegen Bayern München. Da brennt der Borussia-Park, das ist gut. Ja. Und da freuen wir uns halt.
Roland, die Ruth steht da schon parat. Wir haben ja immer an unseren Stargast auch ein paar Fragen aus dem Netz. Ruth, was hast du denn rausgesucht? Was können wir ihm denn rüberreichen?
Also natürlich wird auch die Frage nach dem einstelligen Tabellenplatz gestellt. Ich würde die hinten anstellen und dann lieber die Frage der Woche gleich gemeinsam auflösen. Mhm. Hier die Frage lautet, wird der Vertrag von Itakura verlängert?
Wir werden schauen. Also wir werden alles dafür tun, dass, weil Itakura ist, wir haben es wieder geschafft, auch eine Achse wieder zu bilden mit Itakura, mit Weigel und Reitz, mit Kleindienst. Und da spielt Itakura natürlich eine Rolle, dass der Ko Itakura, den haben wir damals aus Schalke geholt, ein wichtiger Spieler in unserem Konstrukt, das ist klar. Wir sind mit dem Jungen im Austausch. Ich kann es jetzt noch nicht sagen, aber wir tun alles dafür, dass wir in unseren Möglichkeiten, und die sind nun mal begrenzt, bis zu einem gewissen Grad können wir gehen, und wenn das dann nicht reicht, dann müssen wir halt wieder einen neuen Itakura finden, dann ist das so, aber wir arbeiten dran und dann schauen wir mal, was es dann gibt.
Er ist natürlich von anderen Clubs auch umworben, man könnte natürlich mit ihm auch Geld verdienen, aber Sie sagen, Sie wollen ihn lieber halten.
Also es ist jetzt so, dass im Winter haben wir nicht das Ziel, ihn abzugeben, und was dann passiert, wir wollen verlängern, das haben wir gesagt, da stehen wir zu. Aber bis Sommer ist noch ein bisschen Zeit.
Was können Sie denn zu Ihrem eigenen Vertrag sagen? Da heißt es, möchten Sie verlängern?
Wenn du 30 Jahre im Club arbeitest, dann ist ja klar, dass du was für diesen Club empfindest. Das ist ja ganz, ganz normal. Und wir haben uns committed, Rainer Bonhoff und ich, ganz offene Gespräche, dass wir uns im Januar zusammensetzen. Da gibt es gute Vibes und jetzt gucken wir mal, dass wir das im Januar dann auch über die Bühne kriegen.
Okay, also das sieht sehr realistisch nach Vertragsunterzeichnung im Januar aus. Und diese Frage ist interessant. November ist ja vorbei, wann kommt der Schnauzer ab?
Also dann, wenn wir wieder international spielen.
Oh, das haben wir gehört. Das haben wir aufgezeichnet. So, und zur Frage der Woche. Das machen wir dann hier im Doppelpass, höre ich gerade. Ja, das ist auch eine gute Idee. Das können wir hier dann einlösen.
Der Barbier von München. Entschuldigung.
Genau, bitte, ja. Und um die Frage der Woche aufzulösen, also schafft es Gladbach europäisch in diesem Jahr? Was sagen Sie?
Also es ist nicht realistisch, die europäischen Plätze jetzt schon anzugreifen. Da gibt es Vereine, die einfach, das muss man auch ehrlich sagen, uns überholt haben in den letzten Jahren. Trotz alledem wollen wir das Ziel, was wir rausgegeben haben, nämlich einstelliger Tabellenplatz. Da bin ich sicher, dass wir das erreichen werden. Und dann von da ab weg wollen wir dann auch wieder angreifen.
Die Fans, kann ich Ihnen sagen, sind eher skeptisch, ob das klappt. 67% sagen bei uns in der Abstimmung, das wird nicht reichen für Europa.
Nicht skeptisch, realistisch.
Realistisch, so kann man es auch bezeichnen. Gut, und jetzt hören wir noch ins Dopafon rein.
das wäre für Borussia viel zu früh. Sie müssen sich erst festigen, eine gute Saison spielen und dann diesen Aufbau weiter vorantreiben.
Borussia Mönchengladbach traue ich einen Europacup-Platz zu, denn sie haben eine solide Arbeit in letzter Zeit abgeliefert.
Ich glaube, Borussia Mönchengladbach wird am Ende nicht besser dastehen als Rang 10 in der Bundesliga. Die Mannschaft ist nicht konstant genug in ihren Leistungen. Etlichen Spieler sind sehr schwankend. Damit wird kein Europacup-Platz erreicht.
Wir haben zwar Europa League-taugliche Spieler wie Kleindienst, Honorar, Itakura, im Mittelfeld noch Weigel, aber wir haben auch etliche Spieler, die noch nicht in der Lage sind, diese Liga zu spielen. Da muss noch punktuell verstärkt werden. Ich wünsche Roland Wirkus, dass er das entsprechende Durchhaltevermögen besitzt.
Dafür muss dann erstmal im Januar das Gespräch oder die Gespräche mit Rainer Bonhoff erfolgreich über die Bühne gehen und der Vertrag verlängert werden, damit er dann seinen langen Atem zeigen kann. Vielen Dank für die vielen Informationen rund um Borussia Mönchengladbach. Wir machen eine kurze Unterbrechung und dann kommen wir nochmal zurück und schauen mal, ob man sich hier in der Runde aufregt über das Jahr des DFB zur WM in Saudi-Arabien. Bis gleich. Kommen Sie doch noch mal rein, schnell bei uns hier. Ganz kuschelig hier innen, in der großen Halle des Airport Hilton in München beim Stahlberg. Doppelpass. Nächste Woche wird entschieden, wo die nächsten beiden, also die nicht die nächsten beiden, sondern dann die WMs danach, also 30 und 34 stattfinden. Eigentlich steht alles schon fest, aber die Entscheidung fällt dann offiziell erst. Carlo, der DFB hat jetzt gesagt, ja, wir stimmen auch für Saudi-Arabien. Taugt das zum Ärgernis für dich?
Man muss die sportpolitische oder fußballpolitische Dimension des Ganzen auch sehen. Wir alle sind für Menschenrechte und gegen die Missstände, die dort sind. Ich glaube, da gibt es keine Zweifel, das ist der DFB genauso. Aber der DFB wäre isoliert gewesen in der FIFA. Und der DFB sagt, man muss die Realität sehen, beziehungsweise das Machbare in diesem FIFA-Gremium, in diesem ganzen Apparat. Und Herr Infantino mit seinen Leuten hat ja sehr gute Vorarbeit geleistet. Außerdem hat der DFB dann gegen die Spanier, Portugiesen, die ja 2030 mit anderen austragen wollen, stimmen müssen. Also es ist ein sehr schwieriges sportpolitisches Thema. Grundsätzlich finde ich schon, man muss zu seinen Überzeugungen stehen. Darum fand ich es auch im Gegensatz zu vielen Leuten, die das hinterher allerdings alles vom fußballerischen und vom sportlichen Erfolg bewertet haben, dass die deutsche Nationalmannschaft sich in Katar so positioniert hat, fand ich immer gut. Auf der anderen Seite, was ist aus Katar geworden? Ist es heute noch großes Thema? Es ist auch alles, finde ich, oft sehr oberflächlich, gut gemeint, aber oft auch scheinheilig.
Die Liga selbst, ja, gerne. Die Liga selbst hat ja auch gesagt, ja, wir sind dabei bei der Entscheidung des DFB. Wie siehst du das?
Ja, wie Carlo sagt, das ist eine ganz, ganz schwierige Entscheidung. Wir als Sport, das ist halt schwierig. Wir werden die Zustände doch nicht ändern mit unseren Entscheidungen. Da bürdet man dem Sport halt sehr, sehr viel auf, gerade speziell im Fußball. Trotzdem muss man für eine gewisse Haltung stehen. Das hat unsere Nationalmannschaft in Katar gemacht. Jetzt muss man rein sportlich, jetzt nicht politisch, Katar und Saudi-Arabien kann man vielleicht da nicht sportlich nicht vergleichen. Warum? Da gibt es schon eine Kultur. Die haben sich 6-mal qualifiziert für die WM mit eigenen Spielern, nicht mit eingebürgerten Spielern. Ja. Das muss man trennen. Sport und Politik kann man aber nicht. Ne? Das muss man auch sagen. Ja, und deswegen ist das schon eine schwierige Entscheidung. Dazu muss man sagen, dass natürlich die FIFA immense Anforderungen inzwischen an Gastgeberländer stellt. Das ist finanziell.
Ja, und die haben sie auch geschickt gemacht, dass für 34 ja nur Saudi-Arabien als Kandidat übergeblieben ist. Das hast du mit Vorarbeit von Infantino und seinen Leuten gemeint. Also ein schwieriges Thema. Ich erinnere mich halt an Katar, zum Beispiel Jo Kimmich dann sagte, ja, da hätte man vor 10 Jahren drüber reden müssen, jetzt sind wir 24, 34 ist dann die WM in Saudi-Arabien, mal schauen, was bis dahin passiert, aber der DFB hat sich jetzt so committed für die Entscheidung in der kommenden Woche. Jetzt ruht.
Jetzt zu mir.
Ja, jetzt zu dir. Zu den angenehmen
Dingen. Das ist kurz vor Schluss der Sendung immer, wenn wir zu mir kommen. Es geht wie immer darum, dass der Doppelpass auf Tour geht. Also herzliche Einladung, sich Tickets zu holen. Vielleicht auch in Ihrer Nähe, in Ihrer Stadt können Sie nach wie vor fleißig mitdiskutieren. Und dann gibt es bei mir wie immer die Spenden. Ich freue mich über jeden und jede, der mitgemacht hat. Also Bayern Fanclub Rot-Weiß Hochburg Klausnitz. VfL Bochum Fanclub Bavaria Bochum. Ja, und das sind die Jungs. Oh ja. mit den legendären 90er-Trikots. Ne? Das hat hier für einen tollen Farbklecks in unserer Sendung heute gesorgt. Und was ich schön finde, ist 100 Euro pro Bundesliga-Punkt und deshalb gibt es 200 Euro. Jetzt könnt ihr rechnen. Dankeschön. So, weiter geht's. Familie Henning aus Dortmund. Dirk, Nicole und Finny. Sven okay. und Marion Lotter. HG Finest. Ultimate Football League grüßt. André, Robert, Laurenz und Joschka. TSV Röttingen. Auch lautstark vertreten. Heiko und Jörg. Sehr schön. FCN Fanclub Feuerstein Röttingen. Das müsste nochmal bei euch sein, ne? Grüße aus Yx. Heim, Jens Thiesfeld Fanclub, Katrin und Markus grüßt Toni und Fabi und die Nutella-Bande. Britzer Jungs aus Berlin, Johannes und Elke Poppen sind heute Großeltern geworden. Glückwunsch. Und 1000 Kilometer hergefahren aus Ostfriesland. Das ist eine ganz schöne Tour. Und Müller, Simon und Franziska Hörnle. Das war's. Vielen Dank für die Spenden.
Also vielen Dank für die Spenden. Vielen Dank euch für eine sehr unterhaltsame Runde. Bin gespannt, wann wir dich und wo wir dich bald wieder an der Außenlinie sehen als Trainer, Heiko und Roland Wirkus. Ich finde, der Auftritt macht Mut für Borussia Mönchengladbach, wenn die Mannschaft das so macht wie der Geschäftsführer Sport, der sogar seinen Schnurrbart opfern würde für das europäische Geschäft. Da machen wir uns keine Sorgen. Vielen Dank für den Besuch. Schönen Sonntag noch. Nächste Woche hier Simon Rolfes vom Doublesieger Bayer 04 Leverkusen. Macht es gut. Bis bald. Tschüss. Und wer will, Prosit.